The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast der Mann aus einer anderen Welt, Horror-Science-Fiction-Autor Simon Locarno. Ich begrüße den Autor Simon Locarno. Lieber Simon, ich grüße dich.
Guten Abend.
Schönen guten Abend. Jetzt muss man gleich sagen, wir kennen uns schon, gell? So ein bisschen. Mhm.
Ja. Wie viel hatten wir schon? 3 Talks oder so?
Ja, mindestens. Und dann hast du auch mit Steven, machst du ja auch öfter mal was zusammen. Das ist derjenige, mit dem ich den Filmpodcast zusammen habe. Und das war ja dann eigentlich das letzte Mal so eine Dreierkonstellation. Ihr habt in Bremen den Talk gemacht und ich habe es dann online gestellt.
Genau, ja.
Ja.
Und das kann das, Steven, glaube ich, noch nicht.
Das kann er, nee, da muss er noch ein bisschen hineinwachsen, gell? Oder so noch
größer werden. Das ist dein Azubi, dein Apprentice.
Ja, mein Padawan.
Genau.
Ja, der hört uns jetzt auch. Schönen Gruß, Steven. Schönen Gruß. Ich verlinke natürlich hier alle Talks, die wir jetzt schon hier alle zusammen gemacht haben, entweder mit dem Steven zusammen oder wir beide in dem besagten Filmpodcast. Aber heute geht es nur um dich, Simon. Heute habe ich dich eingeladen, weil ich natürlich, das weiß ich natürlich schon länger, aber du bist Buchautor und da habe ich gedacht, eigentlich ist das mal ein interessantes Thema. Ich glaube, ich hatte auch noch keinen Buchautor in meiner Sendung.
Oha.
Bis jetzt, ja.
Mhm. Ja, das muss ich auch klingen. Eher Schauspieler so, ne?
Ja, immer diese Schauspieler, genau.
Da sage ich nichts zu. Kann ich lieber nichts Falsches sagen.
Nein, nicht nur Schauspieler. Natürlich, ich bin ja auch manchmal so Themen, habe ja manchmal so bestimmte Themen dann auch irgendwie, die ich bearbeite. Aber natürlich dadurch, dass es ein bisschen Unterhaltungspodcast ist, dann gerät man halt immer wieder, ob man will oder nicht, an Schauspieler. Du hast bisher 3 Bücher veröffentlicht, oder? Wenn ich richtig liege. Bin ich richtig informiert? Top, okay, verstehe.
Genau, richtig.
Das Daumen hochzeichen.
Genau, ja. Da sind sie.
Da sind sie. Also für unsere Podcast-Zuhörer, die uns jetzt nur hören, die sehen das natürlich nicht, aber du hast sie schön neben dir drapiert. Und man findet dich im Horror- und Science-Fiction-Genre wieder, nicht wahr?
Genau. Also eigentlich ist immer alles drin. Also Science-Fiction und Horror ist in jedem meiner Bücher und je nach Aussteuerung mal in die Richtung tendierend, mal in die Richtung tendierend. Hm. Aber die beiden Genres sind immer, also sind mein, da komme ich her, da gehe ich hin, da fühle ich mich wohl.
Und ich denke mal auch, würde mal sagen, dass es ja ein Prädikat ist, dass du wirklich das tust, was du liebst, weil ich würde einschätzen, dass man mit dem Genre Horror, Science Fiction in Deutschland sich erstmal seinen Weg erkämpfen muss, oder?
So ist es. Ganz genau so ist es. Also hätte ich auch gar nicht gedacht, dass es so krass ist. Also ich habe so das Gefühl, die Deutschen sind so bei Horror, Science Fiction völlig raus, als wenn das was wäre, was ist, also was die gar nicht kennen.
Ja.
Und man ist ja aufgewachsen mit John Carpenter und Paul Verhoeven irgendwie, also ich. Und da dachte ich so, die Welt wartet doch nur auf deutsche Horror-Science-Fiction. So. Und das, da wurde ich eines Besseren belehrt. Also das ist wirklich ganz kleine Nische nur. Und also da kannst du, glaube ich, die Autoren aus Deutschland an der Hand abzählen. Und ich wüsste nicht mal, ob es überhaupt einer richtig nach oben geschafft hat aus Deutschland, ein Horror-Science-Fiction-Autor.
Ja, dafür bist du ja jetzt da.
Dafür bin ich ja da. Die Nische schlage ich ein.
Ja, absolut, absolut. Einer muss es ja machen. Einer muss den Job ja machen, Simon. Ja.
So ist es.
Jetzt hast du dein erstes Buch, hast du 2019 veröffentlicht, richtig?
Ich glaube ja. Mit Jahreszahlen bin ich immer so ein bisschen.
Okay. Und es ist nicht dein Hauptberuf, das muss man auch sagen.
Nee, nein. Mhm. Also das ist, ich versuche es so langsam so. Also wenn es klappt, so, und dann sonst habe ich immer, also ich ziehe mir noch nicht den Hauptstecker raus. Also ich weiß, bei den ganzen Mind-Coaches, die sagen 100%, geh rein, kündige, zieh einen Wohnwagen, schreib nur Bücher, aber ich halte das teilweise für ziemlich blauäugig. Also da werden ganz schön viele Leute ganz schön auf die Fresse fliegen, wenn die das so durchziehen. Ich versuche es einzuschleichen und bei mir ist es halt wirklich eigentlich ein Hobby. Ich liebe das, ich muss das machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist was, das muss bei mir raus. weil das steckt so in mir drin, irgendwie dieses Horror-Science-Fiction, da ich könnte gar nicht, also ich könnte auch was anderes schreiben, klar, also wenn mir jetzt jemand eine Auftragsarbeit gibt, ich soll mal einen Tatort schreiben, dann möchte ich einen Tatort schreiben, so, aber das ist halt, da fühle ich mich wohl, und das ist halt, wenn du schreibst, du bist dann da, also das ist, als wenn du einen Film guckst, nur noch 100-mal intensiver, also ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man nicht schreibt, so dieses, ich sitze dann da und bin in dieser Story drin. Und wenn das so erstmal so 100 Seiten hat, so ein Buch, dann entsteht da ein Universum, in dem du das ist wie, das nennt sich, glaube ich, Konstruktivismus, dieses, wenn du in deinem Gehirn eine Welt aufbaust, in der du dich selber dann auch befindest wieder. Also das ist dann so eine Rückkopplung quasi. Also ich bin dann in der Welt in meinem Kopf irgendwie, und das ist super entspannend auch. Also es ist irgendwie eine Art von Meditation, allerdings auch eine Art von Sucht, würde ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da Leute drinne verlieren könnten.
Ja, ich will natürlich erstmal dieses Wort Hobby, was du jetzt benutzt hast, ein bisschen entkräften, weil du hättest ja nicht deine veröffentlichten Bücher neben dir stehen, wenn man das jetzt nur Hobby nennen würde, finde ich. Du
machst es ist mehr so Passion. Also ja. Ich gehe halt überhaupt nicht nach dem, was für ein Potenzial das hat, jetzt damit irgendwelche, man macht ja dann so Nischenrecherche, wenn man jetzt Geld verdienen will mit dem Schreiben. Dann machst du eine Nischenrecherche, guckst, wo ist Nachfrage, und dann versuchst du den Bedarf zu decken und gehst genau in die Nische rein und schreibst quasi dafür, dass du gekauft wirst. Das nennt sich auch dieses KDB, glaube ich, oder so, KDB auf Amazon. Das ist halt auch so ein Business geworden, was auch viel kaputt macht, weil der Markt wird einfach geflutet von diesen Büchern, wo Leute so ein Self-Publishing-Business aufbauen wollen irgendwie und wollen eigentlich nur verkaufen und schnell die Millionen machen. Und da gehen dann Autoren, die das wirklich mit Leidenschaft machen, versickern in diesem Sumpf aus dieser Schwemme von Büchern, die jetzt gerade den Markt fluten.
Wann kam denn bei dir die Entscheidung zu sagen, so, ich möchte jetzt ein Buch schreiben und ich möchte es auch veröffentlichen?
Also ich habe jahrzehntelang in einer Band gesungen. Wir hatten hier eine Bremer Band, also haben wir jahrelang, waren wir so eine kleine Größe hier auch, hatten so eine Sendung hier im offenen Kanal und so, das hat alles super geklappt, aber wir haben deutschen New Metal gemacht, und das ist, irgendwie habe ich irgendwie diesen Fluch dieser Nische, die in Deutschland keiner sucht, und dann irgendwann so nach, was war das, 15 Jahren oder so, haben wir dann gemerkt, da geht's nicht mehr weiter irgendwie, und dann jedes Wochenende den Proberaum leer räumen, ins Auto, alle dann nachts um eins nach Hause kommen. Irgendwann ist man dafür dann auch so ein bisschen zu alt, muss man nicht sein, aber es ist dann irgendwann so, ja, jetzt auch mal gut. Und da haben wir da so, dann ist das so ein bisschen eingeschlafen, so mit der Musik. Aber ich habe halt so einen kreativen Output-Drang, weil ich habe dann die Texte ja auch alle geschrieben so und hatte dann auch ganz früh angefangen, so Ideenlisten zu machen. Ich habe Ideenlisten nach Mappen. Also da einfach nur Wortspiele zum Beispiel, aber dann fing das auch gleichzeitig an, dass ich dann auch so Story-Ideen damit zwischengemogelt habe, zwischen die Songtext-Ideen. Und dann, nachdem das mit der Band dann so eingeschlafen war, habe ich mir dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich Drehbücher schreiben, weil ich drehe auch gerne Filme. Also wir haben so aus Spaß ja mal so zwei Horrorfilme gedreht, so nur aus Spaß eben, aber da sehe ich mich eigentlich auch so als Regisseur, das wäre eigentlich auch was für mich. Aber ich dachte so, ja, ich bin jetzt gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, wie komme ich jetzt in die Filmbranche rein, ist zu weit weg. Ich habe jetzt auch keinen Bock da jetzt mich von ganz nach oben, von unten nach oben zu arbeiten. Schreibe ich ein Drehbuch, habe ich mir gedacht. Und dann dachte ich, ja, Drehbuch, wenn du das nicht loswirst, dann sitzt du auf dem Drehbuch, was willst du damit anfangen? Da habe ich gedacht, ja gut, pass auf. Ich schreibe ein Computerspiel, hatte ich mir erst sogar noch überlegt. Genau, ich wollte ein Computerspiel erst schreiben. Hatte ich auch schon mal angefangen, Ideen auch schon gesammelt, und dann dachte ich so, gut, aber auch wenn dir das nichts wird, ist auch wieder doof. Und dann habe ich mir gesagt, schreib da einfach einen Roman, da hast du alles drinne, woraus du danach dann alle anderen Varianten auch machen kannst. Also aus einem Roman kannst du locker ein Drehbuch adaptieren oder ein Computerspiel draus machen, wenn du eine geile Grundidee hast und eine gute Story. Das lässt sich in die Richtung auf jeden Fall umwandeln. Da habe ich gesagt, ja gut, dann schreibe ich jetzt einfach ein Buch und guck dann, was ich damit mache.
Und hast aber auch einen Verlag gefunden. Und wann, an was für einem Zeitpunkt des Schreibens oder des Fertigstellens hast du den Verlag gefunden?
Ich habe das Buch erst fertig geschrieben. Ich habe 5 Jahre auch gebraucht. Also ich habe mal angefangen.
Echt 5 Jahre?
Ja, 5 Jahre, ja. Weil eben Vollzeit noch nebenbei gearbeitet. Okay. Und,
wie viele Seiten hat das erste Buch?
So 400, glaube ich.
400, okay. Oder
ein bisschen mehr, glaube ich. Mhm.
Okay.
Ja. Und ich hatte mir damals dann gesagt, ich habe mal so eine Kurzgeschichte in einem Dänemark-Urlaub geschrieben. Die war so knapp 100 Seiten lang. Da habe ich mir überlegt, ja, wenn ich jetzt jedes Jahr ein Kapitel schreibe, das 100 Seiten hat, dann habe ich ein Buch in 4 Jahren. Und dann kam noch die ganze Nachbearbeitung und keine Ahnung was, und da war ich bei 5 Jahren, genau, irgendwie. Und dann hatte ich das Buch in der Hand und dann sitze da erstmal so, ja, juhu, wo sind denn jetzt die ganzen Verlage, die mir das aus der Hand reißen?
Ja, ja, ja.
Die haben dann erstmal auf sich warten lassen. Also dann fängst du erstmal an, dich zu bewerben, was sehr lästig ist, weil du schreibst dann einfach den großen Verlagen, die man halt kennt, und da kriegst du nicht mehr Antworten und die Frustration steigt. So, das war auch gut eben deswegen, dass ich erst das Buch fertig hatte, dass dann dieser Frust des nicht damit nirgendwo hinkommens nicht da reingespielt hat ins Schreiben. Weil ich habe irgendwie so ganz jungfräulich dieses Buch fertig geschrieben. Und das war auch ein einmaliges Gefühl, irgendwie dieses erste Buch fertig zu haben. Auch ich weiß noch genau, wie ich es fertig gehabt habe. So, und dann war es rund und gut und fertig. Und dann kommt halt der ganze Bürokratie-Quatsch, ne? Und dann, das zieht dann auch gleich wieder ein bisschen runter, weil du findest halt erstmal nichts. Und da habe ich irgendwann über eine Bekannte, die hat mir dann einen Verlag empfohlen, der hat mich dann auch genommen, oder erstmal habe ich das Buch selber lektorieren lassen, voll auf die Schnauze geflogen mit, das haben welche über ein Wochenende mal eben lektoriert für 400 Euro, was Katastrophe war, ich glaube danach war es noch schlechter als vorher, weil die das nur einmal durch die Word Autokorrektur laufen lassen haben und dann wurde aus Kranwagen, glaube ich, Scharfschütze oder keine Ahnung, nee, irgendwas,
okay.
War so ganz
ja,
komische
richtige
Sachen,
Wörter,
richtige
Wörter,
falsche verändert. Wörter reingeballert da. Ach, irgendwie und Scheiße. So. Und dann habe ich einen Verlag aber gefunden, in den ich dann überhaupt nicht so reingepasst habe, der dann auch ein bisschen wollte, dass man auch mit viel selber macht und auch dann beweist, was man gemacht hat. Und da war ich auch nicht ganz glücklich in dem Verlag. Was geil war, die hatten gleich die hatten dann einen Stand auf der Frankfurter Buchmesse in großen. Das war super geil. Also da gleich erste Messe, irgendwie gleich Frankfurter Buchmesse. Da meine Bücher im Regal zu sehen, war schon mal super cool. Und dann haben die da so ein Zelt gemietet auf dem Hauptplatz von der Frankfurter Buchmesse, wo wir da vorlesen durften. Und da hatte ich meine erste Vorlesung auf der Frankfurter Buchmesse. So. Und das war schon so, boah, das war schon so, was sie da hinten liest, irgendwo Fitzek, da drüben Wolfgang Hohlbein und hier lese ich so. Ne? Ich meine, war nicht viel los und so, aber das war schon ein geiles Gefühl irgendwie. So. Da machst du schon den zweiten Schritt vor dem ersten. So. Aber war schon eine coole Sache. So. Aber dann bin ich von dem Verlag weiter zu dem richtigen, wo ich jetzt bin, zum Redrum-Verlag, weil da passe ich auch hin. Das ist ein deutscher Horrorverlag, der will richtige Horrorbücher verlegen. Mit dem Science-Fiction kommt er klar. Und da passe ich viel besser hin, weil das andere war halt ein Verlag, der hat Kinderbücher und Liebesromane verlegt und da mit Über uns die Hölle da, das hat irgendwie gar nicht gepasst.
Also Über uns die Hölle, das ist der Titel des ersten
Buchs, genau.
Des ersten Buches, genau. Und jetzt bei dem Verlag, bei diesem Retrum-Verlag, wo du jetzt bist, haben die dann also wie war das beim zweiten Buch? Hast du dann gesagt, ich schreibe jetzt auch ein zweites Buch? Verlegt ihr das? Also hast du das dann vorher gemacht? Oder?
Nee, ich habe dann, als das erste fertig war und in der Bewerbungsphase, du kommst dann nicht mehr raus aus diesem, wenn du dir mal so eine Angewohnheit angewöhnt hast, immer wieder zu schreiben, dann machst du das immer weiter. Das ist wie zum Sport gehen oder so. Also ich gehe immer Samstag und Sonntag vormittags zum McDonald's hier um die Ecke ins McCafé, setze mich da von morgens 9 bis 11 Uhr hin und schreibe da 2 Stunden.
Im McDonald's?
Im McDonald's.
Ah, okay. Das geht, rein. Ja?
Ja, also vormittags, ne? Also da ist nichts los. Die machen 1A Cappuccino. Und als das erste Buch fertig war, habe ich dann damit natürlich weitergemacht und habe dann gleich das zweite Buch schon angefangen, Opus 1. Und habe dann so einfach weitergeschrieben und das war dann ratzfatz fertig, auch das zweite. Und dann habe ich, also auch als das erst fertig war, habe ich dann dem Redrum Verlag das vorgeschlagen und dann haben die gesagt, ja klar, auf jeden Fall.
Wie kann man sich denn das vorstellen, über was du schreibst? Ist das, also ich weiß es so ein bisschen schon, weil ich es recherchiert habe, aber wie kann man es den Zuschauern erklären? Es hat nichts mit Stephen King in dem Sinne zu tun, oder? Dass man sagt, so ein klassischer, das würde ich mir jetzt so vorstellen, weißt du, so ein klassischer Horrorroman, das ist doch Stephen King. Das ist es aber bei dir nicht, gerade auch wegen diesem Science-Fiction-Element, gell?
Das zum Beispiel. Und ich würde mich auch noch eine Stufe härter ansetzen. Mhm. Also ich will wirklich verstören. Also ich liebe das Gefühl, in Filmen verstört zu werden nachhaltig. Irgendwie weiß nicht, was das für ein komischer Instinkt ist, den ich da habe. Aber ich mag so eine nachhaltige Verstörung. Das ist so eine Emotion, die bei mir irgendwie, die mag ich irgendwie. Deswegen mag ich so Filme wie Harry Darity oder was gibt's noch? Melancholia oder so Filme, die auf jeden Fall eine emotionale Langzeitwirkung entfalten. So, und irgendwie spricht mich da so negative Emotionen mehr an als positive. Und das, sowas will ich eben selber auch beim Leser erzeugen. Also ich will, dass jemand, also ich mache keine Feel-Good-Bücher. Und ich habe so bei Stephen King, ich lese keinen Stephen King, ich habe mal ein Hörbuch irgendwie von ihm gehört, aber es kommt mir alles ein bisschen seicht vor. Also das ist so Horror für Leute, die... Aber ich weiß es auch nicht. Also ich meine, wenn man manche Filme von Stephen King guckt, die sind ja auch schon... Also Shining ist auf jeden Fall ein harter Film, der auch nachhaltig verstört, finde ich. Also
das war ja vielleicht aber so... Da sind wir jetzt schon wieder beim Film, aber das war vielleicht auch Kubrick geschuldet, oder?
Würde ich auch eher sagen, ja. Also ich würde mich nicht bei Stephen King einordnen. Nee, das ist richtig. Eher so bei Clive Barker. Also ich bin großer Clive Barker-Fan. Also der schreibt auch, also ich brauche immer so ein bisschen Philosophie mit drin. Also meine Bücher sind immer philosophisch angehaucht und Astrophysik kommt auch immer mit drin vor. Also ich mag es halt, wenn, also der, ich finde immer, der verstörendste Horror ist der, der auf einer schönen, auf dem Nährboden der Wissenschaft wächst. So, also das muss so, wenn das dann noch so ein Wahrheitsgehalt hat. Also wenn das jetzt einfach nur so Hokuspokus-Horror ist, oder ein Serienmörder, der nur eine andere Waffe in der Hand hat irgendwie, das kriegt mich dann irgendwie nicht. Ich denke, so verstörender ist, das Universum ist verstörend genug. Und halt, es existiert definitiv halt, das ist die einzige Sache, wo wir wissen, die einzige Sache, die einen wirklich gruselt, die es wirklich gibt. Gut, Serienmörder auch, nee, das würde auch noch dazu passen, aber so dieses gigantische, kosmische Ding gruselt mich halt auch. Also wenn ich an die Größen im Universum denke, an Jupiter oder sowas, also zum Beispiel 2001 oder so, das ist, finde ich, auch ein Stück weit ein Gruselfilm, 2001. Den kennst du ja bestimmt auch, ne? Also,
ja.
So, ja, natürlich. Dieser Monolith, das ist für mich was, das Gruseligste, was es eigentlich gibt. So dieser, so eine außerirdische Konstruktion, die unsere Evolution verändert oder so. Also das sind so Sachen, da will ich hin.
Ja, also ich finde es schon, wenn es um den Weltraum geht und gruselig, ich persönlich finde es schon gruselig, wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre auf der ISS und müsste da raus und ich wüsste und ich wäre und es wäre über mir nichts und unter mir nichts, also wäre zwar die Erde, aber trotzdem so, ich würde da so in diesem, ich finde das sehr gruselig, ich möchte auch gar nicht ins All, also ich bin da raus, ich möchte das nicht. Oder auf dem Mond, wo man letzten Endes, wenn die dann auf dem Mond laufen, dann haben die, und es gibt im Grunde ja in dem Sinne keinen Himmel, sondern das ist alles... Das offen. Weltall.
Cabrio.
Ja, Cabrio. Und das finde ich so schlimm, ehrlich gesagt.
Kosmische Strahlung in den Haaren.
Ja, ich habe das Gefühl, ich fliege weg. Also dann ist das so.
Da muss aber da gibt es, glaube ich, sogar so eine Angst, die bestimmt sogar einen Namen für. Ne? Also das ist auch wahrscheinlich dieses, was ich auch voll nachvollziehen kann, ist diese Angst, im Ozean zu schwimmen und unter dir diese Tiefe zu fühlen, dunkle, unendliche Tiefe unter dir. Das ist wahrscheinlich, das rührt vom selben Urinstinkt her, irgendwie einfach die Angst von irgendwelchen Viechern im Wasser wahrscheinlich oder so. Und, aber das sind eben diese Gefühle, die will ich füttern. Also das ist halt was, wo ich hin will, damit ich, das will ich beim Leser erzeugen, dass der...
Aber heißt das dann, das spielt im Weltraum, würde ich jetzt mal sagen?
Spielt es im Weltall? Nee, die drei jetzt noch nicht, nee.
Ich habe nur was mit dem Thema sozusagen zu tun.
Also Weltraum, also bei mir ist immer wichtig das Wissenschaftliche. Also so zum Beispiel, ich bin auch ein ganz großer Fan von John Carpenters Fürsten der Dunkelheit, weil der auch ganz viel Wissenschaft drin hat. Da das Böse ist eine Substanz in dem Film. Und da sind Wissenschaftler, die versuchen, diese Substanz zu erforschen. Und das ist da was mich dann kriegt. Also es geht gar nicht ums Weltall an sich. Aber eben zum Beispiel Event Horizon ist auch was, der ist einer der geilsten Gruselfilme, die es gibt, finde ich, weil der einfach genau mit diesen Sachen spielt, mit Unendlichkeit, mit wir springen aus Versehen aus dem Universum raus und da sieht's aus wie in der Hölle. Das sind so Sachen, das kriegt mich und damit will ich auch, also, und da sehe ich einen riesen Markt, weil da gibt's halt nicht viel. Also was ist denn da, also ich wüsste nicht, was da geliefert wird an Nachschub irgendwie. Also das sind so Sachen, es gibt so diese Horrorfilme, die alle Quartale rauskommen irgendwie so, die aber alle irgendwie immer den gleichen Pitch haben irgendwie, aber dieser Weltraumhorror oder eben Wissenschaftshorror, würde ich es nennen, da gibt es ganz wenig von, finde ich.
Ja, wobei, also Weltraumhorror, ja, das
Weltraum,
stimmt.
Weltraum, ja, aber nicht wissenschaftlich basierend.
Ja, oder? Nicht wissenschaftlich basierend. Natürlich glaube ich eben, das meinte ich auch eben mit dieser Aufgabe, sich in Deutschland versuchen, eben so etwas, dieses Genre zu veröffentlichen. Ich merke das selber, weil wir vorhin es auch hatten, wer kommt in meine Sendung, also außer die unsäglichen Schauspieler, kommen ja auch, gibt es diese Thematiken. Was ich ganz gerne immer mache, ist, ich lade Leute ein. Ich hatte letztens jemand vom GEP, das ist so eine Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, ja. Mhm. So, die gibt es seit 40 Jahren, sind so ein eingetragener Verein und es geht denen nicht um kleine grüne Männchen, sondern es geht darum, dass Leute was melden, wenn die was am Himmel sehen. Und die forschen danach und 99% ist auch, können sie aufklären. Diese Folgen laufen null. Also auch, egal was ich daraus schneide, und das ist in Deutschland so ein Thema, das ist ein für die also in Amerika, wenn da irgendwie, weiß nicht, Joe Rogan oder wer auch immer irgendwas über UFOs, dann, das geht durch die Decke,
brennt.
So, brennt. Und hier ist das so, ja, das ist ja so ein bisschen so Zauberei, Schwurbel, genau. Schwurbel. Ja. Dass die Deutschen sind wie zu aufgeklärt. Wir sind zu aufgeklärt. Das ist nicht das unter unserem Niveau, so habe ich das Gefühl. Aber das liegt aber in der Kultur. Also es hat was mit Kultur zu tun. Und da ist es ganz schwierig, diesen Weg, also ich mache es trotzdem, es wird auch weiterhin solche Sendungen bei mir geben. Es ist natürlich so ein bisschen auch Boulevard, aber das muss man ihnen beibringen, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Weißt?
Dafür bin ich da.
Ja, ich auch, nur auf einem anderen Sektor. Ja,
stimmt. So, ich fand auch euer Gespräch super über Tenet zum Beispiel, wo du diesen Physiker hattest. So.
Ja,
und eben das ist eben sowas. Deswegen mag ich Tenet auch so, weil das eben auf Physik basiert. Und ich liebe es halt, wenn das so wirklich auf eine wissenschaftliche Basis ist. So. Und, aber du hast völlig recht. Und eben das nervt mich aber auch. Ich höre immer von Leuten so dieses, ach Weltall, weißt du, das stimmt doch alles. Ja. Das ist doch Quatsch. Da gibt's doch gar nicht. Ach, Planeten hinher, hier. Ach Quatsch. Die Erde ist im Zentrum hier. Und keine Ahnung. Also manche Leute, die sind ja wirklich so, die denken, das gibt's gar nicht. Anscheinend wird das in der deutschen Schule oder so gelehrt, als wenn das Astrologie wäre.
Ja.
Gut. Und ich meine, frag mal 20 Leute auf der Straße, was ist der Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie?
Ja, das stimmt.
Da wird man ganz traurig hinterher.
Also ich kenne jetzt weniger Leute, die sagen, so das gibt's nicht, sondern ich kenne mehr Leute, die sagen, keine Ahnung, damit habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Mhm. So. Und ich glaube schon, dass das schon auch eine Nische ist, also sich wirklich dann wirklich auch damit zu beschäftigen. Ich gucke auch immer zum Einschlafen oft irgendwelche Weltraumdokus, weil am besten umso weiter weg oder wenn dann irgend so eine, was weiß ich, der Neptun und dann denke ich so, ach du Scheiße, wenn du dir vorstellst, du fliegst zum Neptun, dann bist du da vor dem Neptun.
Event Horizon, ja.
Ja, genau. Was ein Horror. Und da kann ich aber super spät schlafen. Da bin ich dann so, weiß nicht, das irgendwie, ich bin ja nicht da. Ich muss ja nicht hin.
Ja. Das hatte ich letztens auch im Podcast, da hat mich die Moderatorin gefragt, warum ich mich in Alien 1 so wohl fühle, weil sie überhaupt keinen Horror mag und so. Und da habe ich mich selber auch gefragt, wieso fühle ich mich da eigentlich so wohl? Also wenn ich Alien 1 gucke, das ist wie in einer warmen Decke eingemummelt zu sein eigentlich. Also dann habe ich mal hinterfragt, ja, aber warum eigentlich? Was stimmt denn nicht mit mir? Weil das ist doch nichts schön. Da ist doch nichts schön. Also das ist eine Bohrinsel im Weltall irgendwie, wo ein schmieriger Alien hinter denen herläuft und einen nach dem anderen abmockst. Aber es gibt irgendwie nichts Gemütlicheres, finde ich. Also so, und da, das ist, fand ich halt eine interessante Frage.
Ja, es ist auch, vor allem ist die Antwort ja, das ist ja eigentlich nochmal das Interessantere dabei. Ich kenne auch aus meiner filmischen düsteren Vergangenheit auch wirklich Horror-Freaks, also die wirklich nur Horrorfilme gucken, nichts anderes. Und umso blutiger, umso besser. Und sich wie den ganzen Tag damit beschäftigen, hast du das Gefühl?
Ja.
Und dann denkst du, also ich denke dann so, ich würde Gaga werden, wenn ich mir nur irgendwelche Schlitzer, Slasher, irgendwas angucken würde, den ganzen Tag. Also ab und zu mal, aber so. Und das ist so irgendwie, die leben das, ja?
So. Ja, das stimmt. Und die fühlen sich da wohl. Warum? Ja. Also gut, ich meine, klar, die Sache ist, stellt man sich seinen Ängsten oder nicht? Wir haben alle Ängste. Wir sind alle sterblich. Wir können alle nachts auf der Straße von erstochen werden. Also wir haben alle dieselben Ängste und viele müssen die im Alltag verdrängen oder überhaupt verdrängen. die können sich mit diesen Ängsten nicht auseinandersetzen, weil sie entweder keine Zeit haben oder weil die so selten daran gegangen sind an ihre Ängste, dass jeder kleinste Kontakt damit zu höchstem Stress führt. Da müsste man ganz langsam desensibilisieren dann. Aber ich denke so, also ich bin auch jemand, der sehr gerne Horrorfilme guckt. Nicht nur, absolut nicht, aber gucke ich auch super gerne. Und ich finde, das ist eben auch eine Art, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, niemand ist entspannter als jemand, der bei Alien 1 schlafen kann. So. Also das ist, du hast dich einfach mit allen Ängsten auseinandergesetzt, wenn du diese Filme guckst. Und ich glaube, Leute, die das gar nicht machen, und das ist halt in Deutschland, glaube ich, auch ein Großteil, die sind mit dem Tatort schon überfordert teilweise, weil da am Anfang eine Leiche auf dem Boden liegt irgendwie. Und die verdrängen halt alles, was ein bisschen mehr reingeht. So. Und ich glaube, das ist gesund eigentlich sogar, wenn man sich ein bisschen mit den Sachen auseinandersetzt.
Ja, ungesund ist es bestimmt nicht. Also ich finde schon, wenn man jetzt den ganzen Tag macht, von morgens bis abends, dann weiß ich nicht so genau, was so, es sind auch oft, ich sag jetzt mal vom Klischee her, die Leute, die ich kannte, sind auch meistens eher so latent isolierte Leute dann gewesen. Die haben sich da wirklich so in diese Welten reinbegeben. Ich würde nicht unterstellen, dass sie irgendwie ein Potenzial haben, selber Serienkiller zu werden, aber haben einfach so eine gewisse, weiß ich nicht, so eine Art, schon so einen Hang zur Depression, habe ich manchmal dann das Gefühl gehabt, ja. Aber auf der anderen Seite, ich kenne das von mir selber, ich mag zum Beispiel gerne Filme, die jetzt nicht Horror sind, aber realistisch sind und ein bisschen härter, sage ich mal. Mhm. Also härter im Sinne von, dass es vielleicht kein Happy End gibt. Und ich weiß nicht, was mich daran fasziniert. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt so eine schöne, gemütliche Decke ist, die ich mir überziehe. Aber wenn das so einen Touch hat, eben ich von einer Art Realität, wie ich Realität auch verstehe, dass ich so sage, in der Realität gibt es ja auch nicht immer ein Happy End, dann fasziniert mich das mehr zu sehen. Also mich irgendwann langweilt mich das. Ich will natürlich auch, und früher wollte ich das auch, dass der Held gewinnt und nicht so, ja. Aber heute trenne ich das mehr. Also es gibt einfach, natürlich gucke ich mir diese klassischen der Held gewinnt Sachen immer noch an. Aber irgendwie finde ich es auch interessant, wenn es eben nicht so passiert.
Ich finde, so eine Story, das merke ich auch selber beim Schreiben, entwickelt irgendwann ein Ende, das es braucht. Die Story braucht.
Ja.
Und wenn man versucht, dieses Ende, was die Story braucht, zu umgehen, macht man ein scheiß Ende. Das muss gar kein schlechtes Ende sein. Also es gibt Bücher oder Filme, die haben ein natürliches Happy End. Das passt zu dem Film, das muss der haben. Aber es gibt Filme, die dürfen kein Happy End haben, finde ich. Und allzu oft werden dann diese Happy Ends von den Produzenten oder in Büchern eben von den Lektoren dann aufgezwungen, weil die Leute haben, also wenn Leute wenn die aus den Screenings kommen da und sagen, den Film fand ich blöd, weil das kein Happy End gab, dann wird der Film nochmal das Ende neu gedreht und der Film wird einfach komplett versaut. Nur weil einfach so ein paar Leute gesagt haben, ja, fand ich nicht gut. Und dieselben Leute sagen vielleicht 3 Tage später so, weil der Film ja dann auch was hinterlässt, die gehen ja dann, okay, die gehen deprimiert raus. Denken aber vielleicht auch mal dann noch 2 Tage drüber nach und denken, also das kann ja eine dramatische Geschichte sein oder so, die einen dann auch noch verfolgt. Und wenn dann im Nachhinein aber wahrscheinlich sogar noch sagen, so, das war ein super Film. Aber eben diese Vergewaltigung, dass der dann umgeschnitten wird und dann ein falsches Ende da hinten reingezwängt wird, also boah, grauenvoll.
Ja,
das merkt man ganz oft.
Ja, das stimmt. Es gibt listenweise Filme, wo das passiert. Man hat früher gerne, ich habe jetzt letztens ja gerade The Last Boy Scout mit Bruce Willis geschaut und dann ist natürlich dieses klassische Ende, beide laufen, also so die Partner, ja, also Bruce Willis und Damon Wayans laufen dann so irgendwie die Strandpromenade oder da die Straße entlang und machen dann noch so dumme Witze und die verschwinden dann irgendwo und dann kommt der Abspann. Und das hat man früher ganz oft gemacht. Also man hat ganz oft so ein seichtes Ende, wo die dann nochmal so komische Sprüche machen und dann ist Happy End. Ja, so.
Damit man mit dem Grinsen aus dem Kino geht.
Ja, ja.
Und der Film fängt so schön düster an irgendwie, ne?
Ja.
Mit dem Footballspiel, wo sich der Footballer erschießt, so voll dramatisch, ernst, düster und das Ende dann so Happy End. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es da reingezwungen war, in Erinnerung, aber es gibt genug Filme, wo das dann einfach voll dann.
Ja, ich sage immer gerne als Beispiel auch, das ist eben auch von Shane Black, dem Drehbuchautor, der auch eben, also jetzt Last Boy Scout geschrieben hat, nämlich The Long Kiss Goodnight, Tödliche Weihnacht mit Gina Davis. Da stirbt zum Schluss Samuel L. Jackson, habe ich auch eine Sendung in einem Filmpodcast drüber gemacht, der stirbt eigentlich und das Testpublikum hat gesagt, nee, wollen wir nicht. Und du siehst genau diesen Cut. Du siehst genau diesen Cut, wo er eigentlich im Auto stirbt und dann siehst du so ein Close-Up von Gina Davis Hunt, die ihm was gibt und sagt, weil er sagt irgendwie, ich kann nicht mehr, ich sterbe, keine Ahnung. Und dann sagt sie, jetzt halte durch, Partner, so aus dem Off, man sieht nur die Hand. Wir sind doch jetzt reich. Und dann sieht man so neu gedrehte Szenen. Und das ist wie immer, wenn ich das sehe, ich würde so gerne mal sehen, wie das Original aussieht. Ja? Man hat das halt gemacht, weil man, ich meine, letzten Endes geht es ja auch ums Geld dann.
Ja, klar, natürlich. Ja.
So, ist eine Geldfrage. Aber da von diesen, und das sind natürlich oft sehr große kommerzielle Filme, wo das passiert, da gibt es haufenweise Sachen. Mhm. Aber ich glaube natürlich auch, dass der Großteil der Besucher, der Kinobesucher auch enttäuscht wäre, ja. Wenn dauernd es kein Happy End geben würde, also ja, immer alle sterben am Ende.
Aber eben im Affekt und so aus der Erfahrung her. Aber ich glaube, langfristig würden die Leute mit diesen, also mit verschiedenen Enden klarkommen. Also da bin ich halt ziemlich froh, dass ich halt schreiben kann, was ich will. Also mein Verlag würde nie sagen, so das Ende muss jetzt anders, weil, also es sei denn, es ist blöd. Dann
also gehen deine Bücher immer schlecht aus, oder?
Sie kriegen das Ende, das
sie verdienen.
Genau. Ich schreibe ja auch so, bei mir gibt es immer eigentlich das Ende zuerst, also so der Grundplot und das Ende ist zuerst da. Und ich glaube, das ist nämlich auch so ein Problem bei vielen Autoren, dieses, oder auch, das merkst du auch bei 1000 Filmen einfach, dieses, dass die fangen einfach irgendeine, die haben einfach nur diesen Elevator-Pitch und dann gehen die voller Elan los, drehen den Film los oder und dann, ach, und was machen wir denn jetzt?
Ja, das stimmt.
So, und dann merkst du dieses Hingetüdel. Es gibt, glaube ich, welche, die können das. Oder es gibt auch wahrscheinlich Erzählstile, wo das zu passt. Aber da bin ich halt überhaupt kein Fan von. Also ich brauche das Ende und meine Charaktere fallen dann auf dieses Ende zu. Und das ist dann die Geschichte. So, und dann brauche ich noch ein schönes Setting und dann stürzen die Charaktere auf das Ende zu. Und dann merken die Leser nämlich beim Lesen im Unterton des Autors, dass der mehr weiß als die selber. Und du merkst bei einem Autoren, der sich das beim Schreiben ausdenkt, das spürst du, das schmeckst du, das ist so, du merkst, dass der das sich auch gerade ausdenkt und gar nicht weiß, wo das jetzt hinführt. Und da finde ich das, also es gibt, wie gesagt, bestimmt auch welche, die das können, aber es gibt auch ganz viele, die das nicht drauf haben, die einfach nur drauf losschreiben und dann denkst du am Ende, ja, was ist das jetzt für ein Ende? Und da merkt man bei Filmen auch oft so dieses, ich habe so oft das Gefühl bei Filmen, der Film hat sein Ende schon lange erreicht und geht immer noch weiter und weiter und weiter.
Ja, ja, ja.
Und man denkt so, Leute, habt ihr nicht gemerkt, dass der Film zu Ende ist? Das, was hier gerade passiert, ist nicht mehr nötig. So, das, oder teilweise dann noch so aus, so, das finde ich dann so traurig. Es gibt ja jetzt irgendwie von Shining auch diese 20 Minuten längere Fassung, so, wo dann noch ganz viel auserzählt wird, was Stanley Kubrick ja nicht für den deutschen Markt brauchte, weil er da dachte, die Europäer sind schlau genug, die verstehen den Film auch so. Und er wollte ihnen nicht zu viel Infos geben. Und das ist so die amerikanische Version jetzt, wo alles auserzählt ist. Und das ist ja genau das, was diesen Sachen dann schadet eigentlich so. Das fand ich zum Beispiel bei Arrival auch so, dieses, dass da am Ende der Plot noch so nochmal nacherzählt wird. Also wenn man den Film durchgucken würde, ohne dass am Ende nochmal der Plot erklärt werden würde, könnte man sich die Handlung zusammenbauen. Aber sie wird dann am Ende nochmal erklärt. Und das finde ich dann schade, wenn das gemacht wird am Ende.
The Arrival, ja, von Denis Villeneuve.
Ja, der einzige gute Film von ihm.
Okay. Also haben dich Filme denn zum Schreiben gebracht oder Bücher?
Also ich bin ein Filmkind, also ich bin mit Filmen aufgewachsen und ich habe aber früh angefangen dann irgendwie auch selber, also ich habe halt einen abgebrochenen Hauptschulabschluss. Ich bin eigentlich gar nicht fähig, ein vernünftiges Buch zu schreiben, laut meiner Diagnose. Und ich habe halt ganz früh Terminator und Alien gesehen, viel zu früh, und das hat mich dann also fasziniert, und musste ich, um diese Sachen zu verarbeiten, habe ich dann auch angefangen, selber sowas zu schreiben, einfach völliger Müll, habe ich wahrscheinlich noch in irgendeiner Schublade liegen, so Kyries Geschichte aus der Zukunft oder so ein Kram, so, wo ich dann schon so eigentlich das geschrieben habe, was ich bei Terminator noch sehen wollte eigentlich, und zwar wie geht's in der Zukunft weiter, so, und ich habe schon früher angefangen mit Schreiben, aber ich komme vom Film her, also so ich bin ein visueller Mensch. Ich habe auch unsere Musikvideos damals selber gedreht und wir hatten eine Sendung hier im offenen Kanal, die habe ich auch geschnitten und gedreht und alles selber gemacht. So, also ich bin eigentlich jemand, der Filme, also die über meine Bücher wird auch immer gesagt, so, das sind Bilder, also die haben alle einen Film im Kopf. Wenn meine Bücher gelesen werden, da haben alle immer einen Kinofilm im Kopf danach.
Ja, das ist aber eigentlich ganz cool, finde ich, ja. Also so.
das ist eigentlich ein gutes Lob, so auch, finde ich. Also das
ja, ja. gefällt ja, mir. Ja, ja, ja. Also ich meine, ich habe ja früher auch, ich wollte ja mal Schriftsteller werden und so weiter, und dann ich habe ja dann irgendwann, das habe ich auch schon tausendmal hier erzählt, ich habe ja dann irgendwann auch angefangen, Drehbücher zu schreiben, weil ich habe ja Kurzgeschichten geschrieben und so, und dann haben auch Freunde gesagt, ja, das ist doch aber immer eher wie ein Film, was du schreibst. Und dann habe ich angefangen, halt Drehbücher zu schreiben. Mir so eine teure Drehbuchsoftware, Drehbuch-Dingsbums aus Amerika noch so mit Disketten, Final Draft und so, wo dann alles so angeordnet.
Neun Disketten.
Ja, genau. Und wo dann alles so angeordnet war halt, wie das so sein soll bei einem Produktionsskript oder überhaupt bei einem Skript, ja, mit den ganzen Interior, Exterior, die ganzen Cuts und so weiter und wo man das alles. Und dann habe ich wirklich sehr viele Drehbücher auch geschrieben. Und das ist ja so dieses, und habe dann die übersetzen lassen, bin dann ja nach Amerika mit 20 ganz naiv und habe gedacht, ich werde jetzt
Drehbuchautor. Ja, so gut, du hast es wenigstens versucht. Ne? Also,
ich habe es wenigstens versucht, genau. Ja,
ja, klar. So. Also manche sagen am Ende, ja, wer hätte ich es mal versucht? Vielleicht hätte es geklappt. Du weißt, du hast es versucht, hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt, nee. Aber,
okay, aber Respekt.
Ja gut, ja.
Auf jeden Fall.
Wenn ich heute drüber nachdenke, habe ich auch gerade in meiner letzten Sendung auch drüber gesprochen, mit 20 da nach Amerika zu gehen, auch völlig bekloppt. Also heute würde ich so denken, erstens war ich also ganz allein mit 20 nach Los Angeles. Hatte dann zwar einen Freund da auch, aber beim zweiten Mal bin ich ganz alleine hin und so. Aber das sind so Sachen, die macht man in dem Alter, macht man das, da denkt man nicht so viel drüber nach.
Ja. Ja.
Denkst du, das wird schon.
Ja. Kennst du Matthias Weidenhöfer? Den Schauspieler?
Nee.
Also ist so jetzt nicht der größte, aber so ist so ein kleiner Schauspieler, den kenne ich von früher hier aus Achim, kommt der. Der ist einfach nach Berlin gegangen. Damals, wir haben alle gelacht, ja, geh mal nach Berlin irgendwie so, der wollte Schauspieler werden so und dann ist Schauspieler geworden, hat im Tatort eine Hauptrolle gehabt und ja. so auf Netflix in der Serie mitgespielt, keine Ahnung, in irgendeinem Liam Neeson-Film hat er eine Nebenrolle gehabt. Aber das ist halt, wenn du das nicht machst, wenn du diesen Weg, also wenn du das nicht machst, dann ist ganz klar, dass du es nicht schaffst.
Ja. Ja, ja, ja.
Also wenn du nicht nach Amerika gehst und lässt deine Drehbücher übersetzen, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass es nicht klappt.
Ja.
Und genauso habe ich es ja auch gemacht. Ich habe auch einfach gesagt, ich schreibe jetzt das Buch und guck, was passiert. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann weiß ich halt, hat nicht geklappt. Aber hat ja geklappt, soweit. Also, dass man von Leben, der Traum, also der wurde mir dann auch schnell genommen, dass man vom Schreiben leben kann. So. Also,
ja, kommt drauf an, was du wirst. Wenn du Stephen King wirst, dann...
Ja, Stephen King kann davon leben, denke ich. Aber
ja, ich
da drunter kommen noch so zwei kleine Linien an Autoren, die auch noch davon leben können. Aber ich glaube, viel können davon nicht leben. Also das ist so, du hast so kleine Margen, die du als Autor an den Büchern verdienst. Da kann man sich ein schönes Taschengeld mit verdienen. Und die Sache ist ja auch, du hast ja kein geregeltes Einkommen. Du hast so wenn du ein Buch rausbringst, dann am Anfang so, boah, geil. Und dann so. Und wovon willst du dann leben? So, also lieber so nebenbei, wenn es klappt, dann klappt es, ist okay. Und ich meine, gut, klar, ich schreibe natürlich eben kein Mainstream, deswegen brauche ich auch auf diese Schiene nicht gehen. So, aber gut, man kann eben nur auch mit dieser Nische halt Glück haben. So, wenn man jetzt sagt, so, ich bediene jetzt diese Nische und mein Herzblut ist da drin, kann es natürlich klappen, dass man eben in dieser Nische einen Markt findet. So, ne?
Ja, oder es wird verfilmt irgendwann. Dann vielleicht auch.
Ja.
So, und es wird ein Riesenerfolg und dann wird alles, was du geschrieben hast, gekauft.
Ja.
Das gibt's natürlich auch. Ich glaube ja eben bei Stephen King, weil wir das vorhin von ihm hatten, wahrscheinlich hat er, so wie Spielberg immer schöne Bilder gemacht hat, die jeder geil fand, hat Stephen King, glaube ich, in diesem Horrorsektor, glaube ich, Horror gemacht, den auch eine Hausfrau lesen konnte. Also sage ich jetzt mal so, weißt du, so, ohne jetzt zu tief in so Abgründe zu gehen. Es war so angenehmes Gruseln, ja.
Ja gut, also ich kenne die Bücher von Stephen King nicht. Vielleicht waren die anfangs auch richtig gut oder so, aber ich kann, also... Ich habe dann so eben so ein Hörbuch mal gehört oder auch mal ein bisschen was gelesen. Und was ich halt überhaupt nicht mag, ist dieses Auserzählen. Der erzählt halt alles aus. Also da weißt du nachher, wie die Putzfrau von der... Also weißt du den Stammbaum von der Putzfrau, von dem Autoverkäufer,
von dem Vampir.
Genau, also der baut da Sachen auf. Und ich finde immer, so wie Clive Barker das macht, der erzählt einen Satz über einen Typen. Und dann weißt du genau, wie der aussieht, wie der tickt, wer das ist. Du kennst den Typen mit einem Satz. Ja, okay. Und das ist die Kunst. Wenn du anfängst, ja, die Schuhe, Schuhgröße 42, schwarz, Schnürsenkel, dann fangen sie alle an mit ihren, ja, eine englische Doppelnaht und also dann hörst du immer, wie die Autoren sich dann so schlau gelesen haben irgendwo, weil sie dann, wenn sie einen Schuh beschreiben müssen, dann erstmal Wikipedia leer gemacht haben so. Und alle Fachbegriffe mit reingeschmissen haben, wie dann diese Naht an dem Schuh heißt. Aber die Kunst ist es halt, in einem Satz einen Raum, ein Gefühl, ein Szenario zu beschreiben. Das ist halt die Kunst, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also gerade so, ich finde auch eine zu extreme Beschreibung von jetzt Gegenständen, Schuhen zum Beispiel, also ich finde sowas auch wirklich extremst langweilig. Weil ich denke auch immer so, wie man beim Film sagt, eigentlich Handlung. So, ja, genau. Also es muss einfach was passieren. Mhm. Es muss jetzt kein Action-Drehbuch sein, aber es muss immer wieder so einfach eine Entwicklung stattfinden. Und so eine Gegenstandsbeschreibung ist vielleicht eher dann was für Rosamunde Pilcher oder so, ja. Unterstelle ich jetzt mal der Rosamunde, ja. Könnte sein. Ich weiß es
nicht. Ich merke das auch immer so, ich habe ja auch so dann mal so Kurse mitgemacht und so ein Kram und dann lernst du halt auch andere Autoren kennen und so, die dann so am Anfang stehen. Und dann merkst du auch, viele verzetteln sich wirklich in diesen Details. Also ich fand mal einen geilen Spruch von einem Kollegen aus Bremen geil, der hat gesagt so, Schriftstellerei ist 1% Talent und 99% die Fähigkeit, sich nicht vom Internet ablenken zu lassen.
Ja, also ich glaube aber, das ist ja, wie du auch vorhin sagtest, so ein bisschen dieses Reinkommen in das Ganze, diese Freude daran haben, eine intensivere Erfahrung damit zu erleben, als wenn man sich einen Film anschaut zum Beispiel. Ich finde, es ist auch immer ein bisschen so, ich meine, jetzt sagst du weißt das Ende schon am Anfang, ja, so, das ist von der Struktur her bestimmt eine gute Sache, aber auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch interessant, wenn man sich mit dem Helden zusammen wie auf so eine Reise begibt. Weißt du, finde ich natürlich auch spannend. Man weiß es selber vielleicht auch nicht so ganz genau. Trotzdem muss man das ja schon im Griff haben, sage ich mal. Aber das meine ich mit diesem Ablenken, dass man eigentlich ja mit Freude dran geht zu schreiben, oder? Also du machst es ja auch wahrscheinlich, oder? Du machst es ja sehr gerne. Gut, und da hat es ja nichts damit zu tun, dass du sagst, ja, ich surf dann aber auch nur und dann denke ich so, scheiße, jetzt muss ich mal wieder mit dem Internet aufhören, weil ich muss doch noch schreiben. So.
Ja gut, man muss schon diszipliniert sein. Also ich muss mich erstens zwingen, zu McDonald's zu gehen, egal ob es draußen regnet oder schneit oder keine Ahnung was. Okay. Weil hier zu Hause ist halt die PlayStation und die Katze und keine Ahnung was. Also man ist hier zu Hause abgelenkt und eben ich gehe dahin, weil da ist mein Ort, an dem mein Schreiben ist. Und dann kommen meine In-Ears rein und dann Internet ist dann aus. Also ich nehme nur mein Handy. Ich habe meinen Laptop auch nicht mit dem WLAN verbunden da, damit ich mit dem Laptop nicht mal ins Internet kann. Und ich google nur eben mit dem Handy was, wenn irgendwie was ist. Dann muss man jetzt ja auch schon aufpassen, dass man eben nicht anfängt mit ChatGPT, weil das kann einem dann ja gleich die ganze Arbeit abnehmen, auch wenn du willst. So, ne? Also da muss man auch diszipliniert sein.
Schreib mir eine Geschichte, oder was meinst du?
Ja, genau, also das ist ja verlockend zu sagen, so, ja, warum soll ich die überhaupt noch selber schreiben? Ne? Ja. Also, da kannst du auch gleich einfach ChatGPT sagen, so, schreib mir die Geschichte. So. Deswegen dann nur googeln eben und dann Handy wieder weg und dann weiter. So. Und da muss man nur aufpassen, dass einen Instagram nicht kriegt oder so, ne? Weil dann bist du auch schon wieder raus.
Ah, okay.
Das ist, und es gibt auch als Autor keine realistischere Szene als die aus Shining, wo er in diesem großen Raum sitzt und schreibt zwar immer die gleichen Wörter, aber er sitzt da und dann kommt sie rein und fragt, na, wie läuft's? Und dann dreht er ja voll durch und sagt so, wenn du mich hier drinnen hörst, dann komm hier nicht rein, dann lass mich in Ruhe, weil ich brauch sonst ewig, um wieder reinzukommen. Mhm. Und das ist so wahr. Das ist dieses, wenn ich, jedes Mal, wenn ich anfange mit Schreiben, muss ich vorher erstmal so ein halbes Kapitel zurück und das nochmal durchlesen und dann arbeite ich da so ein bisschen dran rum, mach das wieder ein bisschen hübsch, guck, was habe ich da für einen Quatsch geschrieben, schmeiß was weg. Und beim das, was ich letztes Mal geschrieben habe, durchzuarbeiten, komme ich erst in die Story wieder rein. Du kannst nicht einfach reingehen und loslegen. Das geht gar nicht. Du kannst nicht unten der letzte Absatz und dann darunter anfangen zu schreiben, wenn du einfach so aus der Welt kommst. So, du musst erstmal wieder in diesen Vibe kommen. Du musst erstmal selber lesen, was hast du vorher geschrieben und dann musst du erstmal wieder in diese da reinkommen. Und wenn dann jemand kommt und lenkt dich ab, da kann ich mir so richtig vorstellen, wie man dann an die Axt denkt.
Verstehe.
Entschuldigung, Schatz.
Hast du auch? Besitzt du eine Axt?
Achso, ich eine Frau, ja. Beides.
Besitzt du eine Frau, ja.
Warte mal, die Axt zeige ich dir einmal. Okay.
Ach du heiliger Strohsack. Die ist toll. Das ist ja eine tolle Axt. Die ist auch echt, ja? Die ist nicht aus Plastik.
Ja, nee. Und die, aus welchem Film kommt die, weißt du das?
Oh, das ist schwierig. Nee, das weiß ich nicht. Nein.
Aber den Film kennst du. Otis steht auf der Axt. Es ist nicht Hatched. Sagt dir Otis irgendwas?
Ja, sagt mir was, aber ich weiß nicht, was es ist.
Dämonisch.
Ah, das ist aber lange her, dass ich das geguckt habe.
Das war aber ein guter Film.
Ist das nicht mit Bill Paxton?
Ja, nee, von auch. Sogar. Ach,
von,
also
sogar von das war, Bill Paxton.
Genau, okay. Ja. Das ist ein guter Film.
Ne? Ja, das ist aber schon ewig. Ach, und das ist hier die Originalrequisite sozusagen.
Ja, wäre schön, aber den habe ich zum 30. Geburtstag von meinem Bruder geschenkt gekriegt. Ach, der, mein Vater hat da dann noch irgendwie dieses Otis reingeschnitzt. Und jetzt, ja.
Ach, das ist ja toll. Und du bist jetzt auch in diesem abgelegenen Hotel in den Bergen oder was?
Mit deinem Vorlook-Hotel. Ja. Das wünscht man sich immer als Autor, da mal so einen Winter sein Buch schreiben zu können.
Na gut, ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch nicht nur windige Schauspieler, sondern auch Kabarettisten bei mir zu Gast. Und die zum Beispiel, teilweise weiß ich, dass die dann, also einen zum Beispiel, also der Tobias zum Beispiel, kann ich ja sagen, der Tobias Mann, der, wenn er ein neues Programm schreibt, der geht dann immer in so ein Hotel, der mietet sich da wo ein. Mhm. Und in dem letzten jetzt, ist noch nicht so lange her, das war letztes Jahr, da hat er auch gesagt, ich war da in diesem Hotel, ich war der Einzige, es war ein kleines Hotel, aber ich war der Einzige. Die Hotelbesitzer, die kommen irgendwie morgens und dann in einer gewissen Uhrzeit sagen die so, hier sind die Schlüssel für unten, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Und dann hast du da 10 Zimmer oder so und bist ganz alleine in diesem Hotel. Na, da haben wir nämlich auch darüber, weil er auch so ein Filmfan ist und ja auch, hab ja sehr viel lange mit ihm zusammengearbeitet, filmisch. Das ist dieses Gefühl, dieses Shining-Gefühl, ja.
Ja. Und so. Ja, und dieses einfach, diese totale Ruhe und total dann sich nur auf diese Geschichte konzentrieren zu können, weil das ist mein Problem, dieses, ich schreibe quasi nur samstags und sonntags und dann bist du halt 5 Tage wieder raus aus der Story und dann musst du wieder rein in die Story. Und ich stelle mir das super schön vor, wenn man mal wirklich so, keine Ahnung, 3 Wochen, 4 Wochen Zeit hätte, wirklich durchgehend nur daran zu arbeiten, an einem Buch. Das möchte ich auch irgendwann nochmal machen. So einfach mal wirklich einmal nur diese, weil dann, ich weiß nicht, ob man hinterher im Werk dann diese Cuts bemerkt irgendwie. Ich meine, ich versuche schon immer mit eben dieses wieder reinlesen, so wieder reinzukommen. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich so in ein paar Wochen so ein Buch durchschreibst, ohne so richtig rauszukommen wieder, dann könnte es sein, dass das ganze Werk noch komprimierter oder noch glatter wirkt irgendwie. So könnte ich mir gut vorstellen.
Aber gibt es nicht auch Szenen, die du schreibst, wo du so tief drin bist und so eine Freude daran hast, dass du eigentlich dich gar nicht so disziplinieren musst, da irgendwie abgelenkt zu werden oder so, sondern dass du so drinne bist, dass dich nichts rausbringen kann?
Das gibt's auch.
Das gibt's auch. Aber es ist nicht sinnig.
Aber es ist nicht durchgehend.
Nicht durchgehend.
Also, nee. Also, weil Schreiben ist auch eine harte Arbeit. Also, das ist nicht so, dass man sich hinsetzt und zum Beispiel und alles reintrümmert. Zum Beispiel Science Fiction zu schreiben. Also, das ist eher, Opus 1 ist so harte Science Fiction, würde ich es auch sagen. Also, so, das spielt in der Zukunft im Jahr 99. Mhm. Genau, also Ende des Jahrhunderts so, ne? Und oder nächstes Jahrhundert, das ist schon so lange her.
Also es ist schon
irgendwas, 2199 oder sowas. Es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Und wenn du sowas schreibst, da du musst dir halt alles neu ausdenken, ne? Also du musst dir diese Welt, also du bist die ganze Zeit auch nur am Arbeiten, dir diese Welt vernünftig auszudenken, in der das spielt. Und gerade wenn man dann noch so einen wissenschaftlichen Anspruch hat, dass das auch alles so ein bisschen die weitergedachte Zukunft ist, also dann musst du wirklich jeden Gegenstand, den der Hauptakteur hat, dann dich richtig mit beschäftigen. Was haben die für Waffen? Was haben die, wie wird telefoniert? Oder was für Autos? Wie ist die Umwelt? Wie sind die Gebäude? Weil wenn man da bei Science Fiction nicht ordentlich liefert, wirkt es dann so flach, finde ich. Wenn du dann einfach nur so Science-Fiction so, ja, bla, Laserkanone, keine Ahnung, dann ist es halt Märchen irgendwie. Aber ich finde es halt wichtig bei sowas, wenn man Science-Fiction schreiben will, auch wirklich, ich bin halt auch ein riesen Trekkie, so, daher habe ich das auch dieses, einfach so diese Wissenschaft weiterdenken, so, das liebe ich einfach so. Wie, was kommt jetzt an Technik, zum Beispiel die AR-Brille habe ich da liegen, ne, die Meta-Quest. Darum geht es halt in Opus 1. Da habe ich weitergedacht, was wird aus der AR werden? So, also die Mixed Reality, also was du auch über Instagram-Filter sehen kannst oder so. Also dieses, du kannst ja durch die Brille durch die, den Raum sehen.
Mhm, okay.
Und, aber der Raum wird ergänzt durch digitale Elemente.
Ah, okay.
So, Opus 1 habe ich geschrieben, da gab es diese Brillen noch gar nicht. Und da habe ich mir das schon überlegt, wo führt das dann hin? Wir werden irgendwann Linsen in den Augen haben, die die ganze Welt digitalisiert in, weitergeben an dein Gehirn. Und allmögliche Augmentationen zulassen, indem die Welt, wo du dann auch gar nicht mehr weißt, was ist überhaupt, was siehst du und was ist Wirklichkeit und was nicht. Und darum geht es dann eben auch in dem Buch, um diese Frage, wenn du in der Zukunft gar nicht mehr sicher sein kannst, ist das überhaupt wahr, was du da siehst oder nicht? So, also wenn eben das ist diese Augmented Reality so, ne?
Ja gut, das ist ja so ein bisschen wie, wenn man es, das sagt man ja eigentlich schon heute, gell, durch auch durch KI und Sachen und Bilder und dass man dann, ich meine, man sieht es immer noch, glaube ich, man kann immer noch sehen, Bilder und Szenen, die KI erstellt worden sind, meistens haben sie auch nur 4 Finger oder 7.
Ja, das haben sie auch schon, glaube ich.
Haben sie auch schon hingekriegt,
da sind sie
ja
auch schon wieder drüber.
Aber du musst doch mal erklären, diese Brille, die du da hast jetzt, die ist sozusagen, für welche Räumlichkeiten, also wenn du virtuell sozusagen, wenn du im Internet was guckst oder...
Also das ist eine... Die kann Mixed Reality und virtuelle Realität. Also virtuelle Realität ist, du setzt sie auf und bist so wie bei der Rasenmähermann in einer virtuellen Realität.
Ja, das ist klar.
Die Idee ist ausgelutscht, auserzählt fast, würde ich auch sagen, durch Matrix und
Der Rasenmähermann, da siehst du mal, wie alt wir sind.
Ja.
Der Rasenmähermann, du kennst keinen Mensch mehr.
Ja, das war so der erste
VR-Film.
So. Ja. Und aber die AR, das ist halt, du guckst durch die Brille, die filmt den Raum, so wie er aussieht und du siehst ihn auch genauso, wie er aussieht, aber er lässt sich auch verändern. Also er kann dir zum Beispiel Personen in den Raum projizieren. Ich habe zum Beispiel da ein Boxspiel drauf, da siehst du vor dir einen Menschen, in deinem, der steht hier dann und gegen den kannst du boxen. Du triffst, also du berührst nichts, aber er steht vor dir. Und wenn dir eine langt, dann zuckst du zurück, weil du denkst, er haut dir eine. Aber im Hintergrund ist dein Zimmer.
Das ist ja krass.
Okay. Und du kannst, oder es gibt auch ein Spiel, da kannst du Fenster an die Wand projizieren einfach nur. Da ist dann jetzt hier einfach ein Fenster.
Ja.
Und da kommen Zombies rein in dein Wohnzimmer. Und die kannst du dann abballern. So.
Okay, also zum, Spiel,
Sache,
zum Spielen benutzt du das.
Dafür ist sie im Moment noch da, aber das ist eben wie diese Apple-Brille auch. Und die Sache ist aber, das habe ich damals schon mal versucht weiterzudenken, obwohl es sie noch gar nicht gab. Aber das wird die Welt so verändern, wenn das kleiner wird. Wenn wir das in diese Brillen kriegen, das wird, also mehr werden wir nicht mehr erleben, aber wenn wir das in diese Brillen kriegen, wird sich die Realität so dermaßen verändern, weil wir werden alle Brillen haben, die das können. Hm. Und alle werden die aufhaben, immer, weil... du wirst darüber halt dich selber verändern können, du wirst dein Aussehen verändern können und alle werden das Gleiche sehen. Also ich denke mal, dass es so kommen wird, dass wir uns dann auf eine Realität einigen müssen auch. Also dass wir dann alle dieselbe Welt sehen durch diese Brillen. Also oder in meinem Buch geht es dann darum, dass du dir diese zum Beispiel Verschönerungen kaufen musst. Also das spielt halt in so einer postapokalyptischen Zukunft, wo die Leute durch so ein Nanovirus entstellt sind. Und Schönheit musst du dir in der Welt kaufen. Und dafür, die KI, die da regiert, bringt die Menschen dazu, arbeiten zu gehen, damit sie sehen, weil alles gibt es im Überfluss, also man braucht nicht mehr arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu kriegen.
Zu verdienen,
Zu verdienen, sondern du gehst arbeiten, um dir Schönheit und Luxus zu leisten. Aber es gibt keinen Luxus mehr, weil die KI sagt, Luxus ist umweltzerstörend. Deshalb gibt es nur noch virtuelle Schönheit. Und für die arbeiten die Leute, dass das Haus schön aussieht, dass die Leute gut aussehen. Und wenn sie nicht arbeiten gehen, dann wird die Augmentierung abgeschaltet und dann sehen die, wie hässlich du wirklich bist.
Das letzten Endes wie so eine Weiterentwicklung von wie Second Life oder so, wo man so Avatare eigentlich ja hat. Ja? So, aber nur halt auf dem Computerbildschirm.
Genau, nur das ist ja die Realität.
Also, das ist halt die Realität.
Wenn du mit dieser Brille vor mir stehst, kannst du mich, also wenn ich mir dann so eine Augmentierung gekauft habe, siehst du bei mir dann zum Beispiel Hasenohren. Die kann man sich dann kaufen, die siehst du dann bei mir. So, oder alle sehen die dann bei mir, wenn man sich die kaufen kann. Aber eben da, es gibt auch noch ganz viel Technik, was man damit machen kann. Also zum Beispiel, es wird kein Handy mehr geben. Da werden die später drüber lachen, weil du wirst ja einfach ein Display in den Raum projizieren.
Mhm.
Dafür brauchst du kein Handy mehr dann, also da, vielleicht noch, um die Rechenleistung zu transportieren irgendwie, aber es wird, also, und da wird es auf jeden Fall hingehen. Also das wird kleiner, es gibt auch schon solche Brillen, wie wir jetzt aufhaben, wo sowas ganz rudimentär möglich ist mit, aber da kommt noch einiges.
Und das ist das für dich dann so, dass du sagst, das ist, ich schaue aus meiner Sicht in die Zukunft und das projiziere ich auch in meine Geschichten rein? Oder sagst du, ich möchte einfach das generell erstmal nur in meine Geschichte reinprojizieren, weil ich es faszinierend finde? Oder glaubst du eben auch, dass du sagst, das wird so, ist sowieso, so geht es sowieso weiter? Das ist sowieso die Entwicklung der Menschheit.
Ja, das spielt so alles ineinander rein. Also ich lese halt auch viel Philosophie und dadurch setze ich mich auch mit viel auseinander. Daher denke ich halt auch immer viel drüber nach, wie geht's weiter, so, weil ich halt auch Wissenschaft interessiert bin. Und diese Ideen nutze ich dann, wenn ich zum Beispiel so ein reines Science-Fiction-Buch schreibe, nutze ich halt dieses Material, was ich habe, dann, um die Umwelt zu beschreiben. Aber die Kernstory ist eine ganz eigene Story, die auch immer einen guten Plot haben muss und eine geile Idee haben muss. Aber das sind so zwei Sachen, die so ineinander reinspielen. Meinst du das? Oder?
Ja, ich meine immer so, also ich meine diese Prognose eigentlich dann für die Zukunft, dass man, weil weißt du was, ich habe mir auch so überlegt, also wie ernst ist dir die Prognose für die Zukunft? Das wollte ich eigentlich fragen, weil ich davon ausgehe, wie wenn man sagt, jetzt, weil ich das UFO-Thema hatte, fällt es mir gerade wieder ein, Erich von Däniken hat irgendwelche Technologien in den Pyramiden gesehen. Das war aber immer Technologie der 80er oder 70er, wie man sich es halt damals vorgestellt hat, weißt du? Ja. Oder was weiß ich, in so wie Steampunk oder so. Mhm. Und früher in der Zeit hat man sich die Zukunft vorgestellt, alles wird mit Dampfmaschinen irgendwie betrieben. Genau, und heute sind wir in dieser KI-virtuellen Realität so und glauben, dass dann in 100 Jahren alles so und so ist, aber vielleicht ist es, ich glaube manchmal ist es komplett anders, weil wir es gar nicht, Prognose
das
ist
ich auch,
so schwierig. Ja,
ja, das stimmt. Ich glaube nur, dass es dunkel wird, also düster wird, aber da hast du recht. Deswegen liebe ich allerdings auch so alte Science-Fiction, weil ich lese gerne dann auch so Arthur C. Clarke oder so, der in den, so, also so Science-Fiction-Autoren aus den 40er, 50er, 60ern, weil die haben so eine schöne Sicht auf die Zukunft, so eine reine, also genau, bei uns ist immer alles so überladen mit Cyberpunk und das ist immer so überladen und ich denke, bei manchen so Autoren von damals, das ist irgendwie so eine schöne, also ich liebe so diese Sicht der Vergangenheit auf die Zukunft, die dann eigentlich schon wieder oldschool wirkt, so, also deswegen mag ich auch alte Science-Fiction-Filme, so, weil das dann sowas, das hat dann so einen Charme irgendwie, aber wie du schon sagst, so Alien 1, In Alien 1, ist halt eine Tastatur mit solchen Blocktasten und einen Röhrenfernseher als Monitor. Klar, sie hatten halt nichts anderes. Sie konnten da kein zweidimensionales Display erzeugen.
Von ihrem Standpunkt aus sozusagen, genau. Wo sie halt standen in der Zeit, haben sie das projiziert. Aber auf der anderen Seite, habe ich mir nochmal den ersten Star Wars Film angeschaut und da, weil ich das vorher auch in einem englischen Podcast gehört hatte, dass die gesagt haben, wenn man das sieht, ist das eigentlich dadurch, dass es so 70er Jahre ist, aber eben Science Fiction, haben die da manchmal Sachen, tragen die Sachen oder haben irgendwelche Maschinen, die wirken heute total fremdartig,
weil ja, genau, wir in ja, ganz, genau.
So, und das macht
deswegen
den
wirkt
Film,
das so originell dann.
Ja,
ja, genau. Absolut.
Es gibt den
aber
Film,
bitte Star Wars nicht Science Fiction nennen, weil Star Wars ist ein
Märchen. Oh ja, stimmt, das hast du in einem Podcast, heißt das, ja, jetzt habe ich mal gehört, dass du das gesagt hast. Ja. Ist ein Märchen, gell, sagst du?
Ist ein Märchen, genau.
Star Trek ist Science Fiction und Star Wars ist ein Märchen.
Ja.
Ja.
Ja, das fängt ja auch an mit, es war einmal in einer weit entfernten Galaxie, also er wollte auch Märchen machen im Weltall. Und der Ritter, der dunkle Ritter klaut die Prinzessin und der gute Ritter kommt sie retten. Also er hat sich ja damals bei ganz vielen Märchen bedient. Also er wollte ja, glaube ich, bei Star Wars, wollte George Lucas, also der ist ja sehr wissenschaftlich rangegangen. Der hat, glaube ich, auch sowas studiert oder so. Der hat ganz viel Tolkien gelesen und so. Und der hat dann so diese Heldensagen alle verwurstet da. Und der sich überall bedient und das alles zusammengebaut hat er hundertprozentig gemacht. Also er hat halt ganz viel zusammengepuzzelt. und eben auf so eine ganz simple Rechnung runterdividiert. Eben der dunkle Ritter klaut die Prinzessin und der Gute kommt und also ist eine, oder diese Heldenstory auch, dass der kleine junge Bauernsohn in die große Welt zieht und also das sind ja ganz simple Story-Elemente so, die total originell wirken, dadurch, weil dass der Rest so originell ist. Und dadurch funktioniert das auch so gut, weil das ist eine, weil eine Grundstory darf gar nicht zu kompliziert sein. Das merke ich manchmal so bei Marvel-Sachen oder bei so superschlauen Agentenfilmen. Wenn dann ich gucke diese Mission Impossible schon gar nicht mehr, weil das ist dann so verworren, die Story, um dann irgendwie intelligent zu wirken, obwohl es eigentlich nur noch blöd ist, dass das dann so kompliziert ist, dass der noch dir und darum. Also ich guck's halt nicht mehr, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist, aber ich glaube schon, dass diese Stories dann unnötig aufgeblasen sind und eben nicht auf diesem simplen Plot mit einer geilen, mit so einer schönen Kulisse halt, Star Wars halt.
Ja, und ich glaube natürlich auch, also als ich den zweiten Teil von Dune gesehen habe, da habe ich, weil ich habe das öfter mal gelesen, dass George Lucas auch Dune immer als Einfluss benennt bei Star Wars. Und als bei Dune 2, Spoiler-Alarm, dann irgendwie alle so dann doch halbwegs miteinander verwandt sind, habe ich gedacht, ach ja, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich dieses Element da mit ich bin dein Vater und so weiter. Das ist irgendwie, und das gibt dem Ganzen dann nochmal wie damals eine extremst überraschende Wendung und lässt es tiefer wirken auch alles, als hätte das wirklich mehr Substanz, ja, dadurch.
Und eben nicht alle paar Minuten so ein Plot. Dann fängst du an, dich zu langweilen. Du kannst nur ein so ein Ding liefern. Also das ist, genauso gibt es auch die Regel, so du darfst den Hauptdarsteller nur einmal aus dem Traum aufwachen lassen. Also du kannst einmal in deinem Film oder Buch den Hauptaktor also irgendeine verrückte Sache erleben lassen und dann mit dem Twist, er wacht auf so und hat das nur geträumt. Das kannst du nicht mehrmals in einer Story machen, dann wird das lächerlich sein, du machst einen Horrorfilm. So dann,
ja, oder du machst Inception halt. Gell?
Oder Inception, da gibt es dann noch die Ebenen. Und den
Nimbus wieder auf und wieder auf und wieder auf und wieder auf. Geht dann schon. Das heißt aber, die Grundstruktur deiner Geschichten ist auch dann wie ein eher simpleres Konstrukt? Also du versuchst es nicht zu verkomplizieren?
Ich versuche es nicht unnötig zu verkomplizieren, genau. Mm. Ja. Und ich versuche allerdings auch nicht so eine, also ich nehme aber auch keine von diesen, also ich arbeite auch nicht mit so einer Matrize. Also ich sage mir jetzt nicht so, ich mache jetzt die Heldensaga und gleich mache ich, beim nächsten Buch mache ich das, sondern ich lass mich so inspirieren, so wenn ich irgendeinen Typen sehe, wo ich denke, so das wäre mal ein geiler Hauptdarsteller, so oder auch mal in einem Film, wenn ich da jemanden sehe, so eine kleine Nebenrolle oder so, wo ich denke, so das wäre doch mal ein geiler Hauptdarsteller oder ein Hauptcharakter, dann baue ich um den auch manchmal dann so eine Welt rumrum und lass den dann einfach mal.
Also du bist nicht der Hauptdarsteller,
ich
so
bin
dass
nicht
du
der Hauptdarsteller, nein.
Auch nicht Teile von dir oder?
Ja, bestimmt. Ich glaube, das kannst du nicht verhindern, ne? Denke ich. Also was mir immer ganz wichtig ist, also was ich überhaupt nicht mag, ist dieser amerikanische Heldentyp. Also das habe ich, obwohl ich total amerikanisiert durch Filme aufgewachsen bin, so, aber diesen Helden-Hauptdarsteller mag ich nicht. Also diesen Arnold Schwarzenegger, also ich gucke die Filme super gerne, aber wenn ich selber eine Story mache und dann diesen super unsterblichen, super Typen als Hauptdarsteller habe, dann denke ich so, ja, wo soll dann die Spannung herkommen, wenn der sowieso alle vermöbelt? So, also der Hauptdarsteller muss schon verletzlich und exponiert sein in seiner Person, dass das halt der Leser mit der Figur sich identifizieren kann, weil wir sind doch nicht alle Arnold Schwarzenegger und haben keine Angst und wir haben doch alle Angst und wir sind doch alle normale Menschen und deshalb weiß ich auch nicht, wieso das so gut funktioniert, aber wahrscheinlich hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit den Muskelprötzen so, wahrscheinlich ist das auch aus so einer Angst heraus, jeder will gerne Arnold Schwarzenegger sein oder Sylvester Stallone, so dieser unzerstörbare Superheld und deshalb identifiziert man sich vielleicht dann damit, aber ich will lieber, dass man also aus Realismus mit dem Hauptdarsteller mitgeht, anstatt aus Bewunderung.
Wobei das natürlich auch wie Filmgeschichte ist, glaube ich, immer so ein bisschen. Also in einem Buch ist es vielleicht auch nochmal anders.
Ich glaube, da kommt das. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in einem Buch funktioniert so richtig. Also
nicht als Hauptcharakter, also vielleicht. Nee,
genau, so nur coole Sprüche und dann hat er den aufs Maul. Ich meine, sowieso, du musst beim Buch sowieso anders arbeiten. Du kannst auch nicht viel Action im Buch machen. Wenn du zu viel Action machst, Action im Buch ist das so wie heute mit computeranimierter Action, das langweilt einen irgendwie. Also du musst im Buch anders arbeiten. Das sind auch so Sachen, die man dann lernen muss irgendwie, wie man was vernünftig rüberbringt.
Gut, Action nicht, aber Spannung schon, oder?
Spannung auf jeden Fall. Ja, das ist das Wichtigste. Ne? Aber Schießereien im Buch, weißt du, da brauchst du nicht lange Schießereien erzählen. Das ist, glaube ich, nichts, was einen interessiert, dass der Hauptdarsteller dann seine Beretta nachlud und dann noch eine Salve weiterfeuerte und der andere dann hinterm Sofa vorkommt mit seinen zwei Uzis. Weißt du, das klingt dann schon lächerlich. Wenn du es liest, es klingt einfach dann nur lächerlich.
Naja, klingt ein bisschen wie so ein Groschenroman vielleicht.
Genau,
auch,
ja. Genau,
das gibt es ja auch.
Obwohl es aber im Film dann, also wahrscheinlich so richtig gute Actionfilme, wenn du alleine diese Action-Szenen schreiben würdest in einem Buch, würde das rüberkommen wie in einem Groschenroman. Ich habe auch mal so ein Zombie-Buch angefangen zu lesen. Ich lese auch nicht viel, also weil Bücher überzeugen mich meistens auch nicht. Also ich zwinge mich jeden Tag zu lesen, weil ich denke, als Autor muss man das irgendwie. Aber ganz viel ist so, oh nee, bitte nicht. So, dann ein Zombie-Buch fängt gleich an, da kommen zwei Zombies reingestürmt, jemand macht seinen Doppelläufiger auf, ballert den Kopf weg und den auch. Und dann denke ich, ja, und wo ist jetzt die Spannung? So, ich will doch bei einer Zombie-Story, das muss doch gruselig und da muss doch Stimmung kommen und nicht taffe Action irgendwie.
Weiß ja, deswegen lade ich dich ja immer wieder gerne ein, weil du so kritisch bist. Ja?
Ich bin ein bisschen kritisch.
Ja, toll.
Bei mir kommt nicht viel durch.
Nicht so wie der Steven, der immer alles, der so alles so alle lieb hat und so, sondern einfach.
Auch sympathisch, aber hast du recht, dieses alles toll. Alles lieb und
alles. Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, klar. Aber ich, natürlich bei diesen Groschenromanen, so John Sinclair und wie sie alle heißen, ich kannte mal jemanden, der hat da das, ich glaube, der hat das sogar hauptberuflich gemacht und
geschrieben oder
ja für diese Groschenromane, also das war für Bastei Lübbe und so ein Zeug, ja, das war vor 15 Jahren, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, aber da konnte man noch davon leben und ich habe dann auch mal sowas eingereicht, aber das ist natürlich so, also über ihn, weil ich dann da jemand kannte und so, aber hast du dann natürlich so eine vorgegebene Struktur und vorgegebene Charaktere und das ist dann schon, also das musst du dann wirklich wollen, ist wirklich eine Auftragsarbeit eigentlich und das macht dann, glaube ich, nicht so viel Spaß, ja.
Ja, dafür wäre mir dann die Zeit auch zu kostbar. So. Also ich will meine Dinger schreiben und da würde für mich jetzt auch gar keine Zeit bleiben, so Auftragsarbeiten irgendwie zu machen oder sowas.
Hängen deine Bücher eigentlich irgendwie miteinander zusammen von der Geschichte? Nein, es ist komplett immer was Neues, was du schreibst.
Ja, okay. Brauche ich auch. Also so Serien schreiben, ich weiß nicht, also die verkaufen sich, glaube ich, gut. Also ich glaube, viele Kollegen, die schreiben Serien so, also die dann immer weitergehen irgendwie. Das ist wahrscheinlich ein gutes Konzept, weil wenn du ordentlich mit Cliffhangern arbeitest, so dass dann eben die Folgebücher gekauft werden, weil die Leute wollen, anscheinend funktioniert das dieses, die Leute wollen dann wissen, wie es weitergeht, ne?
Ja, oder so Universen halt. Also das ist ja bei Stephen King auch so, da gibt es ja auch immer so.
Ja, da gibt es ja dieses
Universum. Castle Rock oder so, gell? Ja, ist nicht Castle Rock auch immer so.
Ja, sowas gibt es bei mir auch, diese so Spielereien, dass man sagt, so ein Charakter kommt immer vor oder sowas. Sowas mache ich auch. Aber eben. Ich finde so wenn ein richtig guter Film, der muss abgeschlossen sein oder ein richtiges Buch, das ist dann zu Ende und dann ist das Ding zu Ende. Also bei Opus 1 stört es mich ein bisschen, weil ich habe mir da halt diese ganze Welt ausgedacht, die es vielleicht irgendwann mal gibt. Und da könnte ich mir sogar noch mal vorstellen, irgendwann noch mal ein Opus 2 nachzulegen. So, und ich habe auch schon eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch bald veröffentlicht wird. So eine kleine Kurzgeschichte, Vorgeschichte von Opus 1. Mhm. Aber sonst bin ich eher so der Freund davon, ein krasses Ende und dann ist die Sache auch zu Ende. Und ich mag auch diese Enden nicht dann, wenn dann ein zweiter Teil so gezwungen, deswegen mag ich zum Beispiel Alien 4 auch überhaupt nicht. So, für mich ist die Alien-Trilogie abgeschlossen mit dem Tod von Ripley in Alien 3 und dann dieses hergeschustere, wir können kein Alien ohne Sigourney Weaver machen, jetzt klonen wir sie wieder her so und dann wird das alles so ein Das war so, also für mich ist Alien eine Trilogie. Und das ist sowas, was ich halt selber nicht möchte. Dieses, wenn für mich was zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Und dann dieses, also wenn es dann eine gute Möglichkeit gibt, das weiterzumachen, dann okay, aber nicht so dieses herbasteln irgendwie, das mag ich nicht.
Ja, wobei ich zufälligerweise habe ich gerade gestern Alien 4 geguckt. Auch wegen wieder so einem Podcast. Dauernd gucke ich mir Filme an, weil ich irgendwas im Podcast höre, wo einer erzählt und so. Naja, ist absolut erstrebenswert. Und da habe ich aber gedacht, auch mit ein bisschen Abstand, ich weiß, dass damals die Leute alle auch so ein bisschen das sehr kritisch gesehen haben mit Alien 4, weil die gesagt haben, die ist doch tot und jetzt wird sie geklont. Aber ich finde, mit diesem Abstand und mit diesem Look von diesem französischen Regisseur ist es schon, also ich finde, heute kann man es sich angucken. Ich verstehe aber, was du meinst. Also mir geht es ja zum Beispiel so mit der Terminator-Serie auch, was für mich ja eigentlich nur zwei Teile im Grunde sind. Aber auf der anderen Seite gibt
es Lethal Weapon. Oder dann guck mal, die guten Dinger, Lethal Weapon und Zurück in die Zukunft.
Ja.
Das sind so perfekte Trilogien oder Quadrologien, die einen perfekten Abschluss haben und fertig sind. Wenn sie da jetzt wieder rangehen und da wieder dran rumknuspern, dann wird das kacke. Das ja, haben sie mit Ghostbusters zweimal bewiesen irgendwie. Oder also dieses, ich finde dieses, sie sollen diese Sachen in Ruhe lassen. Also oder sie sollen einen ganz neuen Weg gehen. Also da finde ich Alien Romulus sogar noch, da würde ich sogar noch ein Auge zukneifen, weil das wirklich da, der wollte wirklich so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen. Also das hat auch einen anderen Look irgendwie und so, aber dieses, also so nur dieses Franchise bedienen da oder Fanservice, das kann nichts werden, finde ich. Also das ist Geschmackssache natürlich. Es gibt
ja gut, aber Alien, also wir haben sogar eine Folge gemacht über Alien Romulus, kann man sich anschauen, aber bei Alien, da hat ja jeder Regisseur mal ein bisschen schon seinen Stempel dem jeweiligen Film aufgedrückt.
Die das ersten drei Teile finde ich auch auf jeden Fall. Und auch beim vierten Teil hat er ihm seinen Stempel aufgedrückt.
Ja, voll.
Aber ich finde dieses französisch schräge Skurrile, das gefällt mir halt nicht. Das ist eine Geschmackssache. Wenn einem das gefällt, dann funktioniert der wahrscheinlich sogar noch. Ja, das kann ich dann verstehen.
Ja, so, gut, aber ich meine, weil du das hattest mit den berühmten Trilogien und Quadrilogien, Zurück in die Zukunft ist, letztens habe ich gelesen über Bob Gale, der gesagt hat, das ist der Autor von Zurück in die Zukunft, der gesagt hat, zweimal im Monat werde ich gefragt von Universal oder so, ob wir doch vielleicht eine Fortsetzung machen wollen. Und die haben ja selber die Rechte. Zemeckis und er haben die Rechte und deswegen ist das im Grunde die einzige Serie, die nicht
in Ruhe gelassen wird.
Ja, ja. Ja, weil die sagen, bis wir sterben, gibt es keinen vierten Teil.
Ja.
So. Und danach wahrscheinlich schon. Dann kauft es Amazon.
Ja, genau.
Ja, wahrscheinlich kauft es Amazon. Oh Gott, wie furchtbar. Und dann gibt es so Back to the Future, so Spin-Off-Serien und so, so eine Jennifer-Serie und so, wie sie nur Abenteuer erlebt.
Ja, genau. Ja. Jennifer, ja, ganz schlimm.
Jennifer, die Serie.
Mit einem Mini. Ja. Mit Fluxkompensator drin.
Ja, so Mini. Genau. Und Biff und so eine eigene Serie. Und die jungen Jahre von Doc Brown natürlich.
Ja. Auch, ja? Oh ja, warum gibt's das denn noch nicht? Stimmt, ja. Ja, die jungen Jahre von Doc Brown, genau.
Absolut.
Ja. Mit Cumberbatch.
Ja, mit Cumberbatch, genau.
Weil er mittlerweile auch schon zu alt ist.
Aber könntest du dir, also so wie bei Terminator oder so, dieses Gedankenspiel, wenn jetzt eine Produktionsfirma kommen würde, würde sagen, so jetzt, wir müssen jetzt mal einen richtig guten dritten Teil machen, also wir tun jetzt mal so, als ob es die anderen Fortsetzungen nicht gibt, es gibt nur Teil 1 und Teil 2, jetzt wir wollen mal wieder einen richtig guten Terminator-Film, würdest du dir zutrauen, so eine richtig gute Fortsetzung von so einem Franchise, was auch schon so ein bisschen gegen die Wand gefahren ist, irgendwie hinzukriegen oder daran zu basteln?
Ja, doch, das, also ich glaube, da fühle ich mich so wohl, also Terminator und Alien, da könnte ich mir das vorstellen. Also, das würde echt Arbeit kosten. Da müsste ich dann ins Overlook Hotel für zwei Monate. Aber würde ich mir zutrauen, doch. Ich weiß, klingt überheblich, aber ich habe einen ganz klaren Geschmack, denke ich, bei diesen Dingern. Also, ich weiß genau, was ich an Terminator gut und was ich scheiße finde. Also, an diesen komischen Fortsetzungen, die da jedes Jahr rauskommen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich, dass man aufhört, das an den Schauspielern festzumachen. Weil der Star ist nicht der Schauspieler, sondern die Maschine. Also die Idee dieser Killermaschine. Man kann jetzt auch nicht immer wieder diese Story machen mit in die Vergangenheit und ich will deine Mutter und die Mutter der Mutter oder dann die Kaulquappe oder den Dinosaurier, der den Kaulquappe geschwängert hat. Also davon muss man auch, man muss von ganz vielen Sachen einfach auch mal weggehen und sagen, so, das Ding ist erledigt. Genau wie bei Alien, ich hatte unseren Podcast auch nochmal geguckt, jetzt hier über Romulus, einfach mal von einer ganz anderen Seite rangehen. Nicht wieder dieses, jetzt kommt der Chessbuster und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Du weißt doch vorher schon, wie ein Alien-Film abläuft. Das weißt du ja schon vorher.
Ja, ja, aber irgendwie also, willst du es ja auch so ein bisschen. Also so der gemeine Zuschauer.
Aber davon würde ich dann weggehen. Ja, genau. Ja. Aber gut, also wenn ich einen drehen dürfte, würde ich ihn dann nicht so machen, wie der Zuschauer ihn will. Mhm.
Das ist halt so diese, weil es gibt ja zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein, es gibt diese Fantastic Four-Verfilmung von Josh Trank, heißt er, glaube ich, oder Tank? Trank. Der hatte.
Die erste, also diese die also nicht erste, ne?
Ja, also nicht Eichinger, nicht diese Verfilmung mit die Eichinger gemacht hat mit Chris Evans und Jessica Alba, sondern dann gab es eine vor. Die letzte sozusagen, die es gab. Okay, es gibt ja irgendwann eine von Marvel. Und Josh Trank hat Chronicles gemacht. Das war, glaube ich, so ein halb independent oder also war kein
der
Studio.
War gar nicht so schlimm.
Ja, genau. Und damit ist er so bekannt geworden. So, dann haben die das dem angeboten. Da ging es ein bisschen um das Superhelden-Thema bei Chronicles. Und
ja, so Found Footage, glaube ich. Ne?
Ja, so ein bisschen wie auf Realismus aber getrimmt. Und dann haben sie ihm eben die Verfilmung von Fantastic Four angeboten. Dann hat er das gemacht. Und dann wollte er aber einen ganz anderen Aspekt von Fantastic Four erzählen. Er wollte im Grunde eine Art Body-Horror-Film machen. Ich habe auch mit Steven haben wir ja so eine Folge über Fantastic Four gemacht. Und dann hat das Studio das erstmal so zugelassen, seine Vision, weil sie ihn wie als visionären Regisseur wahrgenommen haben. Und irgendwann haben die total die Handbremse gezogen, weil die gesagt haben, das geht gar nicht. Und dann haben die den entlassen oder er hat gekündigt, keine Ahnung. Und dann haben die versucht, mit Nachdrehs dieses Ding zu retten. Und am Ende ist dann was ganz Komisches bei rausgekommen, was so eine Mischung ist aus so einer was ganz anderem, so sehr düster. Und dann aber trotzdem so versucht, so superheldenartig das zu machen. Und das ist halt dann so an dem Zuschauer völlig vorbeigegangen. Der hat weder das eine bekommen noch das andere.
Ja, ja.
Und natürlich ist die Frage dann eben, deswegen habe ich das erzählt, will der Zuschauer eigentlich so eine andere Vision? Wenn man Josh Trank da gesagt hätte, mach, was du willst, der Zuschauer sagt dann Fantastic Four, nee, da will ich aber immer, dass das passiert und da muss immer der Dr. Doom kommen.
Ich glaube, das Wichtige ist, man darf den Zuschauer nicht fragen, weil der Zuschauer will gar nicht gefragt werden. Der will was kriegen und vielleicht kommt die aus der Testvorführung raus und sagen Scheiße, aber eine Woche später sagen sie, guck mal, die geilsten Filme aller Zeiten, da sind aus den Testkinos garantiert alle rausgekommen und haben gesagt, was ist das für ein Müll?
Ja, okay.
Ne? Also so der schmale Grat oder keine Ahnung, was gibt es?
Star Wars.
Fanden auch alle scheiße, ne? Aber ich glaube, da war er noch anders geschnitten irgendwie. Da wurde er irgendwie nochmal neu geschnitten oder so. Aber deswegen, also ich glaube, man darf, Kunst darf nichts Demokratisches sein. Also Kunst, da muss einer eine Vision haben, die muss der machen. Und dann können die Leute ja sagen, ich finde das richtig scheiße. Aber dann finden sie wenigstens das scheiße, was der machen wollte. Und nicht das scheiße, was aus den Produzenten gefällt. Also was die Produzenten da dann erzwungen haben. So, ne?
Aber könntest du dir denn nicht, also es gibt ja zum Beispiel, weiß nicht, kennst du Ready Player One als Buch?
Als Buch nicht.
Kennst du nicht. Ja, ich habe das Buch erst, ich lese auch nicht so viel, aber das Buch habe ich gelesen. Und dann habe ich den Film gesehen und war extremst enttäuscht von diesem Film, weil der komplett anders ist als das Buch. Also in der Grundgeschichte nicht, aber sehr viele Dinge sind einfach gar nicht, werden nicht erzählt. Und jetzt der Autor, Ernest Klein heißt er, glaube ich, der hat eigentlich ja dieses Buch für ein ganz bestimmtes Zielpublikum, also eigentlich für uns, kann man sagen, so ein bisschen 80er Jahre hängen geblieben dafür hat er das geschrieben, für die ganzen Fanboys. Trotzdem hat er es, habe ich das Gefühl, mit großem Herzblut geschrieben. Es war trotzdem seine Geschichte, die er damit ja auch eingeflochten hat. Und er ist dadurch ja sehr kommerziell geworden. Könntest du dir sowas denn für ein neues Projekt, was du irgendwann startest, auch vorstellen? Also, dass man sagt, man versucht, so einen schmalen Grat zu gehen, dass man auf der einen Seite schon sich ein gewisses Publikum aussucht und sagt, das sind doch eigentlich die Leute, die ich erreichen will und auch kommerziell vielleicht erreichen will, aber ich will trotzdem auch bei mir bleiben? Oder sagst du, nee, was du jetzt eben sagtest, ich mache nur meine eigene Vision?
Schwierig. Klar, würde ich jetzt vom Impuls her sagen, nee, ich will mein Ding machen und wenn da jetzt einer richtig reingrätscht, keine Chance. Weil da stehe ich ja dann auch mit meinem Namen für so und ich will das mal, dass ich will dahinter stehen. Ich stehe hinter jedem dieser Bücher. Das sind meine Dinger. Da alles, wenn jemand das scheiße findet, völlig in Ordnung. Aber so wollte ich es und so ist es. Es ist genau das geworden, was ich wollte, was es ist. So mag ich es, so will ich es. Aber wenn jetzt ein Produzent kommt und sagt, mach doch mal Happy End, mach doch mal richtig Happy End. Und dann mache ich Happy End und dann kommt einer hinterher an und sagt, dein Buch ist scheiße, weil das hat ein Happy End. So, was, nee, also wahrscheinlich, wenn jetzt einer kommt mit einer dicken Brieftasche, klar, dann.
Achso, also doch mit dem Geld.
Wir sind alle Nutten.
Ja. kommt auf die Summe drauf an, meinst du?
Okay. Naja, also, keine Ahnung. Ich will nicht sagen, dass es keine Chance gibt, dass man mich da irgendwie, also wahrscheinlich mit Geld, aber wahrscheinlich so, wie man das dann sich einigt. Wahrscheinlich gibt es da vielleicht einen Weg, wo man sich da auf Kompromisse einlassen kann. So, wenn mir das jemand vernünftig erklärt, warum es so sein muss. Also, wenn die jetzt sagen, ja, komm, wir wollen mal den Deutschen ein bisschen Horror-Science-Fiction näher bringen. Wir sehen da auch einen Markt, aber deine Bücher sind zu krass. Also, weil man, ich glaube, meine Bücher sind schon, also, wenn die jemand liest, so, da sagen manche schon, Alter, was ist da los? So, ich bin jetzt nicht so einer, der da eine Schlachtplatte macht, so, Hauptsache viel und Splatter, aber ich glaube, ich versuche schon so ordentlich da so kleine Dinger reinzumachen, wo du sagst, so, da muss ich mal kurz weglegen. So, und wenn ich da jetzt ein bisschen von weg müsste, und um zu sagen, so, ja, das ist zu krass, da sowas könnte ich mir schon vorstellen, so, aber dieses so ganz, dann, nö, brauche ich nicht. Dann gehe ich weiter arbeiten.
Ja, ne, das ist halt immer die Frage. Also, das ist, ich weiß schon, was du meinst, letzten Endes. Und es gibt auch viele berühmte, erfolgreiche Menschen, die sagen immer, du darfst es nicht fürs Publikum machen. Ja, also ganz egal, was sie machen, Musik, Film oder was auch immer, sondern mach es für dich. Ja, so.
Ja.
Dann wirst du auch erfolgreich, weil sonst suchst du immer danach, was könnte jemandem gefallen. Und das ist eigentlich furchtbar.
Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, weil. Es gibt bestimmt genug Leute, die Erfolg damit hatten, indem sie versucht haben, den Leuten das zu geben, was sie wollen. Ja. Ist ja auch eine Kunst dann. Also wenn du, keiner hätte am Anfang gedacht, dass Scooter Erfolg hat, aber dann hat er auf einmal Erfolg. Und er hat den Leuten das gegeben, was sie brauchen. Keine Ahnung, ich mache jetzt irgendeine, also keine Ahnung. Aber es gibt eben Leute, wo man denkt, niemals, aber Helge Schneider, der macht sein Ding. Ja, den das kann man hassen oder nicht, der macht sein Ding und der hat damit Erfolg. Und der hat garantiert niemals gesagt so, ja komm, ich mache jetzt mal so, glaube ich.
Ja, den hatte ich auch gerade im Kopf. Ich hatte, weil ich kurz, vor ein paar Tagen hatte ich mit jemandem über Helge Schneider gesprochen und habe gesagt, naja, der war ja auch lange brotlos, so ein brotloser Künstler. Ja, und der hat sich der hat ja damals auch nicht gesagt, ach weißt du was, ich mache jetzt irgendwie das, was alle machen und dann werde ich vielleicht ein bisschen erfolgreicher, sondern er hat das konsequent durchgezogen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so ein Lied wie Katzeklo oder so, ist für uns ja heute schon eher ein kommerzielleres Lied geworden.
Ja gut, aber ich glaube nicht, dass er es so geschrieben hat, oder?
Nee.
Er war ja immer so ein bisschen Schlager angehaucht, das war ja sein Ding. Mhm. Und das Lied ist so je Decke gegangen, aber das konnte er ja nicht planen. Also da hätte auch einfach der erste Produzent sagen können, so was ist das für ein Schwachsinn, hol das weg. Mhm. Das will ich nicht. Ich glaube auch, man kann sowieso nicht so rumarbeiten. Alle wollen immer dieses Rezept haben, wie schreibe ich jetzt das geile Buch. Und ich glaube, das ist sowieso das Falscheste, was du machen kannst. Dieses, erstens, das hatte doch mal der eine auch gesagt hier, irgend so ein Sänger, dass die KI hat jetzt ein Lied gemacht, das klingt genau wie ein Lied von dir. Und da hat er gesagt, ja und? Aber jeder kann klingen wie ich, aber er hat sich erfunden. Also die KI kann nicht ihn erfinden. Also klar kann sie ihn kopieren. Super, aber das Ding ist ja, man muss erstmal was, also, und deswegen, man kann nicht also alle denken immer, ja, der eine hat jetzt damit Erfolg gehabt, das mache ich jetzt auch, das ist immer der falscheste Weg, weil der Platz ist besetzt, das Ding ist gelutscht, das brauchst du nicht mehr versuchen, das hat ja schon einer gemacht, da braucht man nicht zweimal. Man muss einfach für sich einen Weg finden und den einfach gehen, und manche werden Glück haben und genug werden Pech haben und es wird nicht klappen. Aber ich denke mal, damit wird man einfach glücklicher, als wenn man jetzt einfach sagt, ich mache jetzt das, wo ich denke, damit könnte ich Erfolg haben.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, das ist halt auch, und wir hatten das am Anfang ja auch ein bisschen von so dieses, ich glaube, der Buchmarkt, aber auch natürlich der Filmmarkt und so weiter, das ist natürlich alles überfüllt momentan, ja.
Obwohl es aber eben, ich orientiere mich ja an Förster der Dunkelheit zum Beispiel und Event Horizon sowas. Das sind so Sachen, das sind so Bilder, die ich im Kopf habe, wo ich bedienen will. Und dieser Markt ist ja gar nicht überfüllt.
Also nicht
da gibt es ja nicht viel. Also was gibt's denn da? Das ist, also wann war der letzte Horror-Science-Fiction so wie Event Horizon oder sowas wie Förster Dunkelheit gab es überhaupt nicht nochmal. So, und deshalb denke ich, da sowas mache ich. Das will ich den Leuten geben irgendwie. Und das gibt's ja nicht mal in Amerika. Also das kriegst du ja gar nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, und vor allem, wenn das in diesem Einklang ist mit deinem eigenen Weg, ja.
Bist du, ja, genau. Mhm.
Dann ist es vielleicht, also nur eine Frage der Zeit. Also, das sagen mir auch manchmal Leute, sagen aus Erfahrung, wer am längsten durchhält, ist meistens der.
Ja. Was meinst du, wie oft ich da sitze und denke so, oh, ich habe keinen Bock mehr? Weil, also das Schreiben macht mir super Spaß, aber dann, wenn du das Buch fertig hast und musst dann die scheiß Bewerbungen schreiben an 1000 Verlage und das und dann kriegst du keine Antworten. Du schreibst einfach Bewerbungen, kriegst keine Antworten. Null. Ja. Keine Absage, gar nichts. Ja. Und da steht aber, wenn wir uns in 6 Monaten nicht gemeldet haben, dann ist es eine Absage. Das ist dann so Sachen, wo du denkst, wofür mache ich das eigentlich so? Ne? Aber ich meine, damit kann man ja schon ganz glücklich sein, sodass man so schon mal 3 Bücher hat, weil genug, es gibt, also ich will gar nicht wissen, wie es wäre, wenn ich mein erstes Buch geschrieben hätte und das gar nicht, weil es gibt genug, die gar keinen Verlag finden. Also die arbeiten dann 5 Jahre an ihrem Buch und dann liegt das Ding in der Schublade und dann sind die ganz traurig.
Jetzt natürlich die obligatorische Frage, schreibst du an einem 4. Buch gerade?
Ja, ja.
Okay, und das ist
also
wieder...
Also ich schreibe jetzt das 4. Obwohl das ist... Also Horror ist immer mit drin, Science Fiction auch. Aber das geht jetzt so mehr in die Thriller-Richtung so ein bisschen. So. Also so Thriller, Horror, Science Fiction.
Wie weit bist du damit so circa?
So 60 Seiten habe ich jetzt. Also es ist noch am Anfang. Also, ist noch, also der Anfang, das ist halt echt schwer. Dieser Anfang, du musst diese Welt in Gang bringen. Du baust... Charaktere und denkst so, die wirken noch zu konstruiert, dann nimmst du denen wieder ein bisschen was weg von der Erklärung, dass sie ein bisschen später erst einsetzen, so dass die nicht zu viel rein erklärt werden und du spürst das Buch noch nicht. Also am Anfang bei 60 Seiten, das ist noch so ein schwieriger Punkt, da das lebt noch nicht. Das braucht noch diesen kleinen Funken. So. Aber ich merke gerade so, jetzt komme ich gerade rein. So. Also ist gerade so dieser Punkt, wo ich reinrutsche.
Und
so, diese erste Hürde genommen ist.
Diese Ideenfindung, passiert die, wenn du dein letztes Buch dann beendet hast danach? Oder passiert das überraschenderweise, dass du dich ein Blitz triffst und du sagst, ich muss das schreiben? Oder wie passiert das?
Also das ist unterschiedlich. Also ich habe erstens eine riesen Liste. Also ich habe für 10 Bücher den Stoff schon parat. Also dann wacht man manchmal nachts auf und dann fängt man an zu grübeln. Und ich weiß nicht, kennst du das vielleicht, dieses, wenn man so eine Story, so wenn die zündet im Kopf und dann geht das los, dann geht das immer weiter und weiter und weiter und dann musst du schnell aufschreiben, was du dir, manchmal, als wenn du so einen Drogenschub im Kopf hast, also ich weiß gar nicht, was das für, kennst du das, dieses, dass man so einen Schub hat und dann, das muss dann ganz schnell raus, weil am nächsten Tag ist das alles weg.
Ja.
Also da musst du auch nachts aufstehen und das aufschreiben, sonst ist das Ding tot. Also,
ja, das kenne ich nicht so sehr. Ich habe immer, auch so einen Fundus an Geschichten. Damals, bevor ich nach Amerika gegangen bin, habe ich irgendwie so, weiß ich nicht, 15 Geschichten entwickelt und von diesen, und die mir sehr am Herzen lagen. Und ich habe nicht alle davon aufgeschrieben, sondern nur immer so geskribbelt, Skizzen, sozusagen, ja. Skizzen, so skizzenhaft. Ja. Und so 3, 4 davon, die kommen immer mal wieder in so Schüben. Also tatsächlich habe ich jetzt auch wieder seit einigen Wochen wieder so einen Schub, dass ich jeden Tag kommt diese Geschichte so, als ob sie immer so sagt, schreib mich auf, aber das ist dann nicht so in Szene. Klar, ich fange da manchmal an oder lass mich da irgendwie so reinfallen und versuche dann da so weiterzugehen. Und das sind dann automatische Prozesse. Also die Bilder kommen dann irgendwann. Aber ich, auch wenn, ich muss es nicht unbedingt aufschreiben, ich weiß, es kommt sowieso irgendwann wieder. Also so, ja.
Ja, vergisst du es dann nicht? Also ich würde die Sachen doch teilweise vergessen. Dann.
Nee, das ist diese Grundhandlung und dieses Grundkonzept und diese Charaktere, die auch alle feststehen und so weiter, die sind irgendwie da. Und ich habe auch, bevor Corona angefangen hat, habe ich ja auch diese eine Geschichte, die jetzt übrigens auch wieder kommt, habe ich ja schon fertig aufgeschrieben. Ich wollte ja einen Langfilm machen und habe dann das Drehbuch geschrieben und so weiter. So mein erster Langfilm. Und habe natürlich diese Geschichte, die ich im Kopf habe, auch ein bisschen verkleinert, ein bisschen versucht, so in die Realität eher so, dass man es tatsächlich auch drehen könnte mit Geld. Und dann kam Corona und dann bin ich hier in diesem Podcast-Geschäft gelandet. Ja, so. Und immer wieder überlege ich halt, weil so soll ich da jetzt weitermachen? Ja, soll ich das jetzt wieder aufschreiben? Aber dadurch, dass alles so in etwa feststeht und es auch schon mal aufgeschrieben wurde und ich auch früher es nicht so. Würde ich das, was ich jetzt vor der Corona-Pandemie aufgeschrieben habe, würde ich, wenn ich es wieder neu aufschreibe, einfach nur variieren und hätte auch bestimmt, und ich glaube, es wäre auch eine Weiterentwicklung der Geschichte. Also, weil ich natürlich mich ja auch verändere und älter werde, so wird halt die Geschichte auch immer ein bisschen anders. Ja,
ja, so. Genau. Also das habe ich aber auch. Also so dieses, ich habe irgendwann so diese Anfangsidee, die ich habe auch immer, also ich muss immer aufschreiben. Also ich habe so eine Notiz-App im Handy und da kommt alles rein, was so einfach ungefiltert wird da reingeballert. Und manchmal so dann am Anfang vom Urlaub nehme ich diese Listen und übertrage die in meine große Liste im Computer. Und da wird dann nochmal gefiltert und nochmal sortiert alles und ordentlich einsortiert. Und dabei kommt man dann auch in so einen kreativen Prozess, weil man dann diese ganzen lustigen Ideen, die man so aufschnappt, weil das sind auch so Sachen, die du so unter der Woche mal aufschnappst irgendwo. Wenn einer einen blöden Satz sagt, dann schreibst du mal eben mit oder so. Und wenn du die Sachen dann alle so zusammenpuzzelst, dann das ist dann wie damals so diese, wenn du ein Referat halten solltest in der Schule, da wurden dir dann 8 Wörter vorgegeben und dann baut man eine Geschichte da draus. So. Dann, manchmal ist das dann auch so ein bisschen der Prozess, aber auch immer unterschiedlich. Man kann eben, also es gibt ja auch eben unterschiedliche Wege, so eine Geschichte zu entwickeln. Also du kannst auch einfach dir die Kapitel vorher alle aufschreiben. So, ich mache meistens so 5 Kapitel und dann kannst du dir da drunter auch dann immer so die immer weiter ausschmücken. Und da musst du gar nicht von Anfang bis zum Ende arbeiten, sondern du kannst einfach immer unter der Überschrift des Kapitels immer mal so ein bisschen Ideen reinschmeißen oder auch mal ein bisschen was schreiben, gehst auch mal ins nächste und packst da ein bisschen was rein. So, das ist auch eine Variante, wie man schreiben kann. So, das mache ich auch manchmal bei Kurzgeschichten so. Dass ich dann auch einfach da mal so einfach aus meiner Ideenliste einfach geile, coole Sprüche oder irgendwelche Ideen, was tolle Todesarten oder keine Ahnung, schmeißt du einfach rein in diese Kapitel und dann kommt es dann in den Kapiteln halt, müssen diese Sachen da vorkommen quasi so, ne? Das ist dann auch eine Art, wie man schreiben kann. Ist auch mal erfrischend so, das ist dann mal was anderes.
Also das heißt aber, dass du so von den Sachen, die du auf der Liste hast, von den Geschichten, die du entwickeln willst, hast du dann irgendwann so, oder die du, also die Geschichten, die du schon hast, aber wo du sagst, so, das will ich zum Roman eben verarbeiten, so dann so sagst, das ist jetzt das Ding, was ich angehe. Das ist irgendein Gefühl oder so.
Das war dieses Mal echt schwer. Also ich hatte jetzt so 2 Ideen. Einmal wollte ich eine Zombie-Geschichte schreiben und einmal diesen Thriller, den ich jetzt schreibe. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ja, was wird's jetzt? Und Zombie gibt's schon so viel. Aber ich dachte, ich will auch noch mal meine Variante erzählen. So, weil irgendwie ich bin so ein Fan von Dawn of the Dead. Und da gibt's auch nichts. Also ich finde, klar, es gibt 1000 schlechte Serien und 1000 schlechte Filme, aber wo sind die guten? Halt so richtig gute Zombie-Stories. So, ich fand Maggie zum Beispiel besonders mal so eine Herangehensweise an Zombies. Also so mal richtig todernst und düster und nicht so wie Walking Dead, das irgendwann zu Loveboat verkommen ist oder keine, also weiß gar nicht, was das dann irgendwann wurde. Das war irgendwann nur noch lächerlich alles. Ja. Und aber dann habe ich gedacht, nee, komm, irgendwie Zombie, das Thema ist schon zu ausgekaut. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich das. Und dann, aber dann sage ich auch, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das.
Auch dabei,
und dann bleibe ich dabei. So. Okay. Und diesmal war es schwierig. Also vorher hatte ich das nicht. Also vorher war klar, das. Also da war irgendwie war da genau klar, was es werden sollte. Jetzt hatte ich eben diese 2 Möglichkeiten. Das hatte mich ein bisschen irritiert und hat ein bisschen gedauert, bis ich mich festgelegt habe.
Aber ich muss jetzt nochmal ganz am Schluss wegen dieser Struktur, die du gesagt hast, auch wegen diesen ganzen Kapiteln, wo du sagst, man kann das ja auch so wie 5 Kapitel schon im Vorfeld. Weil ich kenne das und das, vielleicht hat es aber auch was damit zu tun, weil ich dann natürlich auch Drehbücher dann vielleicht mehr geschrieben habe, dass ich natürlich, wenn ich so wie mit auf die Reise gehe von den Helden und dann stelle ich irgendwann fest, so, ja, Moment mal, irgendwie, das kann nicht so sein, wie ich das mir vorgestellt habe. Das ist irgendwie so eine andere Wendung jetzt. Und dann muss ich dann manchmal 3 Wochen überlegen und dann schreibe ich das auf und dann merke ich so, oh, scheiße, jetzt, aber dann muss ich, und das ist ja bei Drehbüchern absolut so, dann muss ich alles andere irgendwo, da muss jetzt wieder was dann, in was ich schon geschrieben hatte, muss jetzt wieder verändert werden, dadurch, weil es jetzt so und so geht. Also diese, das kenn ich auch, so eine komplette Struktur, also die ja schon teilweise bei dir jetzt vorhanden ist, wie ich das mitgekriegt habe, die finde ich fast schon bewundernswert, weil das kann ich dann gar nicht, ja, in dem Moment.
Also das ist jetzt so eine Variante. Also normalerweise mache ich es ja so, ich habe das Ende und den Anfang und dann lasse ich die Leute da durchlaufen. Aber ich kenne das halt auch, dieses Problem, wenn du dann irgendwas änderst, irgendwie später, weil du denkst, ah komm, nee, der hat keine Waffe, woher soll er die Waffe haben? Nein, oder wenn du irgendwas Krasses änderst auf jeden Fall. Also ich verstehe gar nicht, wie Drehbuchautoren das machen, wenn dann, also du, gut, also du kennst das dann wahrscheinlich, dieses, da sagt der Produzent, ja, nee, das muss jetzt so und so, schreib mal das Drehbuch um. Ich denke, aber wie, schreib mal eben das Drehbuch um. Du kannst nicht mal eben ein Drehbuch umschreiben, wie soll das denn gehen?
Ja, naja, du musst also, halt wirklich wie alles nochmal durchgehen.
Danach ist so alles falsch. Danach, also ja, ja. Ich merke das ja immer so, wenn meine Lektoren dann das, die Bücher durchgehen, so was die da alles an Fehlern finden, so wo du selber das schon dreimal durchgegangen bist. Und ja. Mein Buch ist fehlerfrei. Ja. Das ist alles klar. Also ich meine jetzt nicht Rechtschreibung, sondern
so Logik oder Anschluss Logik oder so.
Und Anschluss, alles. Also mein Buch ist fehlerfrei. Ja. Denkste. Und dann denke ich immer so, ich weiß nicht, Drehbücher werden ja wahrscheinlich gar nicht so richtig lektoriert. Ne? Also das ist ja so, da muss ja selber dann schuld, wenn da ein Fehler drin ist. Ne? Das natürlich dann.
Ja, manchmal merkt man es ja auch bei Filmen, also dass man sagt so, was, das macht doch gar keinen Sinn, dass in dem Film das passiert. Aber ja, genau, und es haben irgendwie 150 Leute daran gearbeitet, keiner hat es gemerkt. Ja, also
so. Ja, da denke ich auch manchmal so schlechte Dialoge. Ich meine, wie viele Millionen fließen in teilweise die Filme? Und dann können die sich nicht mal einen Dialog Manager da leisten oder so, also dass da vernünftige Dialoge gesprochen werden. Also da denke ich mir immer so, wie reden die denn? Das haben die sich doch gerade am Set ausgedacht, was die da reden.
Ja, aber das ist manchmal, glaube ich, auch so.
Ja, ja. Aber das denke ich dann aber bei einem 150 Millionen Dollar Film, dann denke ich so, da kannst du auch 10 Leute für einstellen, die da gerade irgendwelche so Stand-Up-Comedians oder so, die dann clevere Dialoge hier zusammenzimmern. Aber ja, wenn so ein Stand-Up-Comedian-Laden gehen, mir einen coolen raussuchen da und sag, zwei zusammensetzen, hier schreib mir mal richtig coole Dialoge so. Mm. Anstatt dann so ein komisches Hingewürfel da teilweise, wo ich denke, so, boah, geht gar nicht.
Naja, gut, aber es gibt halt, wie gesagt, dafür gab es ja vielleicht auch immer welche, so wie Shane Black, den ich erwähnt habe, Last Boy Scout, Lethal Weapon oder so, der halt auch immer sehr interessante Dialoge geschrieben
super,
hat.
Ja,
ja. Und witzige Sachen geschrieben hat und so. Der halt einfach sehr talentiert war. Und vielleicht aber auch, weil es waren halt nicht so viele Köche in der Küche, ja. Also der hat das dann doch halbwegs alleine gemacht, wenigstens die Grundstory. Und nicht, und bei manchen, heutzutage sind halt, wenn du das da dir manchmal anguckst, wie viele Autoren da beteiligt sind, der überarbeitet es nochmal, der macht es nochmal, der macht es nochmal, wie soll eine homogene Masse dabei denn entstehen?
Geht gar nicht, genau.
Schwierig.
Aber eben dieses mit den Dialogen, ich finde auch Dialoge sind so eine hohe Kunstform, also man denkt immer so, Dialoge, ja, das ist so kein Problem. Das Schwierige ja bei einem Dialog ist, der muss ja wirken, als wenn er natürlich gesprochen ist, also als wenn der aus der Person kommt. Und dann, da bewundere ich halt diese 80er in manchen, also so zum Beispiel Lethal Weapon oder so, diese Dialoge teilweise, die sind so, die wirken so organisch, so lebendig, so als wenn auch als wenn sie am Set sich ausgedacht worden sind, aber eben gut. Und wurden sie ja wahrscheinlich eben nicht mal. Aber die wirken so organisch dann teilweise, so diese Dialoge, und sind so flapsig und irgendwie teilweise eben auch bei Les Boy Scout, da sind teilweise so geile Dialoge bei. Ja. Sowas gibt's heute ja gar nicht mehr. Heute gibt's nur diese komischen Obertaffen, komischen Sprüche und so komischer Humor, wo man denkt so, oh, das ist doch nicht witzig, Mensch. Wenn du jetzt was zweimal sagst oder dann komisch schreist oder keine Ahnung, also so ganz schlechter Humor oder so. Also da finde ich schon, dass Dialoge sind ganz hohe Kunst. Da muss man viel Augenmerk drauf legen, wenn man was schreibt.
Ja, ja, absolut. Da kann man sich eine dicke Scheibe von abschneiden. Und ich sage auch immer wieder, die Action, wenn ich mir, bespreche ich öfter mal mit Steven auch, so auch privat sozusagen. Ich schicke ihm ja immer sehr viele Sprachnachrichten, wo ich mir Gedanken mache. Er muss die, und er hört die auch immer alle ganz tapfer und so. Also kann ich dir auch empfehlen, schick dem Steven mehr Sprachnachrichten über deine Gedanken. Ja, der freut sich, der sagt immer, freut sich. Und auch ihr da draußen, wir blenden die Nummer zum Schluss ein. Könnt ihr dann ihm alle schreiben. So. Nee, aber die Action auch, also dieses Thema, wenn du Stirb langsam Teil 2 oder Teil 1 oder was auch immer guckst, dann der fällt da mit dem Terroristen die Treppe runter und alles ist so, du denkst so, ja, die kämpfen da halt. Und heute ist es irgendwie so dieser John Wick-Style, weißt du, da fängt ein knackiger Song an und dann kämpfen die sich da in so Superhelden-Manie, kämpfen die sich da durch und dann ist fertig. Und dann kommt wieder, und das passiert aber noch 10 Mal in diesem Film.
Ja, drei Stunden lange Filme.
Ja, genau. Und früher hast du tatsächlich wir hatten vielleicht, die Choreografie war noch nicht so ausgereift, so John Wick-artig, aber das hatte
obwohl, guck dir Police Story an, kennst du den? Police
Story? Ja, gut, so Hongkong-Kino. So. Ja.
Genau, ja. Okay. Ja, aber du meinst jetzt
amerikanisches Kino. Aber
da war das nicht so ausgereift.
Da hat das dem Film halt aber gut getan, finde ich.
Ja, genau. da gab es dann einen auf die Fresse und noch einen und dann dreht der eine in den Arm um, dann fliegen die in irgendwo rein und so. Und heute so dieses durchchoreografierte, ich meine, bei John Wick-Filmen, da wirken die ja selber gelangweilt davon. Also die vorne kommt noch so ein kleiner Computerfeuerstrahl aus der Waffe raus, weil die gar nicht abgefeuert wird. Yeah. Also ich kann auch keinen John Wick-Film durchgucken, unmöglich. Also ich finde die so langweilig. Also ich weiß so gar nicht, was das für ein Hype ist. Aber wahrscheinlich ist das die nächste Generation, die damit aufwächst und das dann jetzt so feiert. Aber ganz komische Kunstform, finde ich das. Also
ja, aber ich glaube einfach, dieser Hang eben dann doch zur Realität. Also dass man sagt, ich will eigentlich irgendwas sehen. Die kämpfen da und die kämpfen so ein bisschen, wie sie vielleicht in echt kämpfen würden. Nur er ist halt Polizist und weißt du, so. Mhm. Ich finde das immer noch ansprechender und so ist es eben auch mit Dialogen und so weiter. Also wenn dauernd dumme Witze gerissen werden müssen, auf Teufel komm raus, weil das jetzt wichtig ist, es macht mir ja den ganzen Film kaputt.
Ja, genau.
Also es geht eigentlich immer nur darum, dass ich sage, ja, es muss in dem Moment passen, es muss zu dem Charakter passen, es muss zu der Szene irgendwie passen, dann ist es auch in Ordnung. Und das ist ja die Kunst von dem, der es schreibt, ja.
Genau, ja. Und heutzutage haben die natürlich auch noch dieses Problem, dass sie ganz vielen Zwängen unterliegen. So. Ja. Und wenn du Dialog schreibst, musst du ja auf 1000 Sachen aufpassen, was darf nicht gesagt werden und wer darf nicht beleidigt werden. Und eben in den 80er, da scheiß drauf, da haben sie gesagt, was sie wollten. Und da war das noch so, das wirkte auch noch so freier irgendwie, finde ich. Also so wenn eben bei Lethal Weapon, Mel Gibson und Danny Glover, wie die da rumarschen irgendwie, das ist so, das wirkt auch so irgendwie entspannter, als wenn jetzt so, keine Ahnung, heute in diesen modernen Film, ich weiß gar nicht, was
da ja, ist. Ja. Also absolut. Ich glaube auch, dass das irgendwann wieder dass man zurück da geht, zurück zu den Wurzeln. Weil ich habe ja auch eine Tochter, die ist 16, die ist ja auch super gelangweilt die guckt gerne Filme, aber die ist super gelangweilt von Filmen, wo sie weiß, am Anfang eh schon was passiert. Ja. Und ich glaube, und gucken dann lieber kleine Independent-Filme, die sich, das sind dann natürlich irgendwelche romantischen Dramen oder so, aber die sind halt trotzdem echter und deswegen gucken sie es halt gern. Mhm. So, sie und ihre Freundin, weißt du? Und ich glaube, das wird schon auch irgendwann wieder so ein Trend, dass man sagt, oh, wir gucken uns mal wieder was an, was eher echter wirkt.
So, ja, genau.
Glaube ich. Ja.
Da müssen wir hin.
Dafür haben wir auch dich. Ah nee, du bist ja nicht so echt, es geht. Also deine Geschichten meine ich, du schon, aber deine Geschichten. Obwohl doch, schon, bist du schon. Das sind deine Geschichten ja auch irgendwie, doch.
Stimmt.
War jetzt gemein.
Alles gut.
Aber es hat mich sehr gefreut, lieber Simon. Wir weisen natürlich darauf hin, wir verlinken alle Seiten, auf denen man deine Bücher kaufen kann. Wer daran interessiert ist, wer sagt, sowas will ich auf jeden Fall mal lesen, was sehr hartes, was weh tut, ja.
Ready.
Und Zukunftsvisionen und also das machen wir auf jeden Fall. Und ich denke mal, wir beide haben uns auch nicht zum letzten Mal gesehen und gehört und gesprochen. Wir werden bestimmt auch wieder einen Film finden, wo wir uns zusammenfinden. Auch das verlinke ich, wo man uns da finden kann. Und ja, und dir wünsche ich persönlich viel, viel kreative Schaffenskraft bei deinem neuen Roman. Was denkst du denn, wann der rauskommt?
Das kann noch ein bisschen dauern. Also das wird bestimmt noch ein, zwei Jahre dauern. Also,
ein, zwei Jahre
noch? Ja, also das da lasse ich mir. Also gut, vielleicht, ich habe ja noch zwei andere Romane, die schon fertig sind. Die werden wohl schon vorher kommen. Aber
hast du auch noch
schon. Also ich habe schon einen Roman fertig und eine Kurzgeschichtensammlung. Also so drei Novellen sind das, eine Science-Fiction-Horror-Novellensammlung. Damit bewerbe ich mich gerade und das ist halt ein bisschen schwierig gerade. Aber das wird alles, irgendwie wird das, ich überlege schon, die selber sonst zu veröffentlichen, aber irgendwas wird passieren. Von mir wird immer was kommen.
Absolut. Und wir bleiben dran und wir informieren euch da draußen, wenn der große Durchbruch beim Simon stattgefunden hat und Hollywood anklopft. Und in dem Sinne. Also, lieber Simon, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
War schön.
Ja? Hat mich sehr gefreut.
Mach's gut.
Ciao, ciao. Bye, ciao. Bye.